Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Abgestürzt in den Bergen Neuseelands. Dave und Hugi haben alle...
Und let's go!
...haben alle Mitglieder des Nerdship Podcast aufgefressen. Und nehmen jetzt noch einen Podcast auf. Im Podcast-Koffer haben sie den Podcast-Equipment gefunden. Seven vs. Wild, Staffel 4. David, hallo.
Hast du nicht gesehen? Tatsächlich, unsere vierte Folge, glaube ich.
Hä?
Vierte Folge insgesamt, Seven vs. Wild. Von allen Staffeln insgesamt.
Wow.
Kann das sein? Ist das, oder ist das schon, ja, etwa so roundabout?
Also ich mache ja dieses, Jahr zu jeder Folge eine Review.
Ja.
TikTok und YouTube. Darum kommt mir das viel mehr vor. Aber so ein bisschen halt so wie den Teilnehmern wahrscheinlich die Zeit langsamer vorkommt. So kommt mir das dann auch mal vor. Wir machen heute bis Tag 8 oder so.
Ja.
Bis Tag 7. Was ist denn das Letzte, was du noch gesehen hast?
Ja, also ich habe gerade festgestellt, dass ich anscheinend eine Folge hinter der aktuellsten ausgestrahlten Folge bin. Das Letzte, was ich gesehen habe, ist, die haben versucht zu angeln das erste Mal.
Mhm.
Und Spoiler, wir reden da nicht mehr so viel Spoiler, aber Flying Uwe hat geschissen. Aber wie? Ich denke, wir werden dann auch bald sehr spoilerhaft noch über den ganzen Kram reden.
Ja.
Es ist jetzt hier nicht irgendwie Dark Knight oder was. Aber man will ja trotzdem nicht allzu viel vorwegnehmen. Und ich habe nämlich jetzt auch erst innerhalb von einer relativ kurzen Zeit fast die ganze Staffel nachgeholt. Das mache ich immer bei Seven vs. Wild. Ich mag das nicht so von Anfang an immer eine Woche warten, aber ich glaube, dieses Jahr kommen immer dann jetzt 2 Folgen pro Woche, oder?
Ja, wie letztes Mal auch schon.
War letztes Mal auch so, okay. Mhm. Ich dachte irgendwie, bei Staffel 3 musste man dann immer eine Woche warten.
Mhm.
Sicher?
Mhm.
Okay, kann sein. Und da hatte ich dann irgendwie eine falsche Anzahl von Folgen letzte Staffel im Kopf, wie viele Folgen das wären. Hab gedacht, so, wenn ich jetzt anfange, dann bin ich so kurz vorm Finale up to date. Und dann waren das aber irgendwie 6 Folgen mehr und das fand ich dann sehr anstrengend. Ich habe da trotzdem gerne drauf gewartet, weil es sich dann auch ganz gut nochmal hochgearbeitet hat, aber ich bin gespannt, wie das jetzt wird bei der Staffel. Aber ich glaube, das passt schon. Und ich krieg nämlich auch tatsächlich am meisten über deine Shorts mit oder deine Kurzvideos halt, wie auch immer das auf welchem Format auch immer heißt. Und da kriege ich ja meistens nur die Titel, weil ich wollte mich ja noch nicht spoilern lassen.
Mhm.
Aber ich konnte mir da schon immer so ein bisschen was herleiten, was in etwa passieren könnte. Das ist so ein bisschen mein Halbspoiler-Ding. Aber das finde ich gar nicht so schlecht.
Ich versuche immer, das zu umschreiben, was da wohl passiert.
Ja, das ist nie so schlimmer Spoiler. Und ich denke dann auch immer viel Quatsch. Ja, irgendwann ging es ja wirklich mal um Kannibalismus da bei deinen Episodentiteln.
Mhm.
Und da habe ich dann immer aber schon so einen Gedanke, na, wie könntest du es meinen? Ja, das ist mein Metagame dieses Jahr. Und du musst mich aber dieses Mal auf alle Fälle durch auch so Social Media Sachen durchführen, weil immer so Ideen, wie das bei Social Media angenommen werden könnte. Ich gucke aber extra gar nicht nach, weil man manchmal ja dann auch aus Versehen zu was gespoilert wird. Deswegen werde ich dann immer mal eine Frage stellen.
Mhm.
Hugi, was ist Seven vs. Wild Staffel 4?
Ich finde, Fritz Meinecke hat anscheinend ja unseren letzten Podcast gehört zu Seven vs. Wild. Weil ich kann mich grob daran erinnern, dass wir gesagt haben, Fritz, erstmal, du bist so, er selber, du sollst nicht mehr mitmachen. Du bist nicht so
haben
cool.
Haben wir das gesagt?
Nein, das weiß ich nicht mehr, ob wir das gesagt haben. Aber ich glaube, wir hatten sowas gesagt, wie wir wünschen uns irgendwas mit richtiger Kälte. Und ich glaube, wir haben auch gesagt, wir wünschen uns so ein bisschen, dass die eine Gruppenstaffel machen.
Ja, das stimmt. Das haben wir gesagt.
Also im Prinzip genau das Szenario, was Fritz Meinecke sich in Anführungsstrichen selber ausgedacht hat.
Ja.
Das,
selber ausgedacht ist bei Seven vs. Wild immer so ein großes Thema für mich.
Mhm. Naja, der hat halt den Film Eleven vs. Wild gesehen, wo die Fußballmannschaft über den Anden abstürzt.
Der Fanfilm zur YouTube-Serie war das ja.
Mhm. Na, also, Seven vs. Wild Staffel 4, 7 Influencer. Kriegen wir die zusammen? Kennst du die Leute?
Ich kannte tatsächlich relativ viele im Vergleich zu anderen Staffeln.
Ah.
Ich kannte vom Sehen her, von Videos, die mir immer angezeigt wurden, die ich aber nie angeklickt habe, den Joe.
Mhm.
Und ich glaube auch den Stefan. Das ist ja, wenn du ein bisschen Seven vs. Wild anguckst und dann in diese Bubble reinkommst, dann zeigt sie ja viele solche Sachen an. Und da waren die immer mal mit dabei. Und ich habe das aber nie angeklickt, ich wollte aber immer. Ich habe gedacht, ich kann nicht noch tiefer in dieses Rabbit Hole rein. Flying Uwe, ganz viel habe ich mich schon mit dem Mensch beschäftigt. Ganz vielen Dokus und so weiter. Teilweise auch so über sein ganzes Leben, wie sein Werdegang zum Profi-Unternehmer und zum Millionär wurde. Der hatte für ZDF letztes oder vorletztes Jahr so eine Reportage über deutsche Millionäre und so Geldadel versus so Selfmade-Millionäre. All das geguckt. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben noch nie in Flying Uwe Video von seinem YouTube-Kanal geguckt. Ähnlich die Julia Putix, ich weiß nicht, wie man das dann ausspricht.
Julia Putix.
Die kenne ich auch schon ganz lange und ich lese auch immer mal was über die. Ich weiß, dass die existiert. Ich glaube, die hat auch mal bei Let's Dance mitgemacht. Da habe ich da mal ein Interview mit der gelesen, ohne Let's Dance zu gucken. Die spielt auch manchmal einen Film mit und das ist immer ganz interessant. Also die scheint halt eine ganz normale, echte Schauspielerin auch mittlerweile nebenbei zu sein. Und da habe ich dann sehr wohlwollende Sachen über die gelesen, über ihre schauspielerischen Fähigkeiten, dass die da wohl erstaunlich gut ist.
Mhm.
Und also, wo dann wirklich mal eine Rezension kam, ja, dafür, dass die ja so ein YouTube-Mädel ist, so Influencerin, ist das erstaunlich, weil die ist für eine echten Schauspielerin kaum zu unterscheiden. Irgendwie sowas stand da mal. Das hängt geblieben. Ich habe aber weder die Filme geguckt, noch ihren ganzen Content oder irgendwas von dem Content. Ja, Joey Kelly ist ja klar. Let's Hugo sagte mir, glaube ich, gar nichts. Und die Sandra sagte mir komplett gar nichts.
Ich kannte Joe Vogel nur aus dem Kontext, dass der seit Staffel 1 abhatet über Seven vs. Wild und immer sagt, das ist alles falsch, das sind alles Trottel, nichts machen die richtig.
So wie wir das ja auch mit unserem Podcast immer machen.
Stefan kannte ich gar nicht. Da habe ich erst gedacht, das ist irgendwie einer vom Technikteam oder so. Ja, Flying Uwe kennt man irgendwie, aber auch, glaube ich, noch nie ein Video von dem gesehen. Julia Putix kannte ich gar nicht. Let's Hugo kannte ich so vom Hörensagen. Und Selfie Sandra kenne ich. So ein bisschen. Also ich habe mal so ein bisschen den Podcast gehört. Beziehungsweise man sieht oft so Ausschnitte von der.
Was machten die für einen Podcast?
Ach, so ein Podcast mit so einem langweiligen Typ. Und der stellt ja immer Fragen und die antwortet da sehr dumm drauf. Und ich habe das Gefühl, die ist aber nicht so dumm wie die. Das war das, was ich eigentlich wissen wollte. Zeigt Selfie Sandra jetzt ihr wahres Gesicht bei Seven vs. Wild? Und ich finde, ja, die ist halt normal. Die ist nicht geistig zurückgeblieben, so wie es in vielen TikTok-Ausschnitten es den Anschein hat.
Okay, das ist interessant. Also ich will jetzt noch nicht so viel zu den Leuten erzählen. Können wir dann immer mal mit einflechten, aber ich kann ja gleich mal Selfie Sandra. Da habe ich es irgendwie am wenigsten verstanden, wie die zu Fame gekommen ist.
Ja, so richtig weiß ich das aber auch nicht.
Bei den anderen verstehe ich es teilweise charakterlich, ja. Also, wie gesagt, Flying Uwe, viel damit beschäftigt. Joey Kelly haben wir ja neulich erst in dieser Stefan Raab-Folge auch viel nochmal über den gequatscht. Die haben sich ja da eh schon was erarbeitet, was so über dieses ganze Influencer-Ding hinausgeht. Julia Putix, Klaus Ding, hat ja noch ein paar andere Werte, die mit reinbringt, sage ich jetzt mal. Und die beiden Survival-Typen noch, ja, alles klar, verstehe ich. Let's Hugo, denke ich mir, ja, das ist halt wieder der Papa Platte und wie sie alle heißen, Trimax dieser Staffel. Ja, ein paar Mal gut geklappt, das hat ja mit Knossi schon gut geklappt. Da können wir dann auch noch mal näher drauf eingehen. Aber bei der Sandra verstehe ich so komplett gar nicht. Also, ich weiß ja auch nicht, was die für einen Content macht. Ich kann es mir nicht mal vorstellen, weil da nichts ist, was irgendwie für mich greifbar ist. Das meine ich auch jetzt nicht böse.
Doch, ich bin auch ein bisschen beleidigt jetzt.
Ja, aber ich weiß es ja einfach nicht. Ich habe auch keine Lust, aber mich damit zu beschäftigen. Ja, manchmal hast du dann halt jemanden, wo du denkst, hey, irgendwie ist es irgendwie so vom Typ her, was, das würde ich mir, glaube ich, tatsächlich auch angucken. Das habe ich aber bei ihr dann auch nicht den Impuls gehabt. Und deswegen ist das für mich immer noch so, was wird denn die wohl machen? Und ich habe immer gedacht, ja, vielleicht macht die so Body Positivity Modezeug. Aber nee, die spielt eine Behinderte, ist die Lösung gewesen, okay. Naja, gut.
Ja, ich wünschte, ich könnte dir das auch genauer jetzt beschreiben, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Ich kannte die aber. Nein, die ist nicht behindert, nicht, aber. Also ich kannte immer nur die aus dem Kontext. Die sitzen halt rum, also machen einen normalen Podcast und dann sagt die was wirklich sehr Dummes. Und so ist die wie anscheinend berühmt geworden. Naja.
Aber warum ist dann nicht André Diers bei Seven Vs. Wild?
Tja.
Wie fändest du das, wenn von uns ausgerechnet André Diers als erster bei Seven Vs. Wild
Ja,
landet?
überraschend wird's mich nicht.
Nee, das stimmt. Und der würde das nicht verstehen, dass der im Dschungel oder so ist. Oder in Afghanistan, keine Ahnung. Der würde das nicht verstehen, der André. Der würde einfach da sein, der fände das kultig. Der würde sagen, hat ja schon mal 3 Tage nicht so viel gegessen. Deswegen, das ist ja genauso. Und dann würde der das Ding auch gewinnen.
Ja, naja, das Konzept ist ja jetzt eh aufgegeben worden,
Ja.
dass es da Gewinner und Verlierer gibt. Ja, dann lass uns doch mal starten. Nach 20 Minuten. Wie gefällt's dir denn bis jetzt? Sag doch mal.
Wie bei jeder Staffel, ich brauche eine Weile immer, um reinzukommen. Ich glaube tatsächlich, dass die erste Staffel immer noch, die habe ich aber, muss man auch dazu sagen, erst ein bisschen später fertig geguckt. Die hatte aber, was die erste Folge anbelangt, irgendwie am meisten gecatcht. Ich fand aber auch die zweite Staffel und die dritte Staffel jeweils die erste Folge spannend. Und hier war es genau andersrum das erste Mal, dass ich hier dachte, ach, irgendwie so richtig bockt's mich jetzt nicht. Ich habe lange gebraucht, um reinzukommen. Und ich fand interessant, wie dann so diese Dynamik auch zwischen den Figuren zustande kam über die Folgen. Das fand ich, das ist ja auch immer dieser Bezug zum Dschungelcamp, den ich jedes Mal, wenn wir diese Seven vs. Wild Podcasts machen, mitbringen. Du guckst ja kein Dschungelcamp, aber auch da. Wir hatten jetzt vor 2 Monaten etwa hatten wir eine Sonderstaffel, eine Sommerstaffel Dschungelcamp. Und das war wieder eine sehr anstrengende Staffel im Sinne von die Leute, die da reingesteckt wurden. Es war so eine Dschungelcamp All-Stars-Staffel, wo sie nochmal ein paar der auffälligsten Charaktere aus 20 Jahren Dschungelcamp da reingepackt haben. Und das war so eine ganz schlimme Spannung. So eine Anspannung, weil die Leute sich teilweise so gemobbt haben auch.
Nein.
So Medienprofis, die aber es einfach nicht auf die Reihe bekommen, nette Menschen zu sein. Und in so einer ganz kleinen Mini-Version war das jetzt diesmal mit drin, als der Stefan noch drin war. Und es ist weit weg von Dschungelcamp. Aber man merkt schon, was da nochmals für eine zusätzliche Ebene reinkommt. Das fand ich spannend, aber ich fand auch genauso spannend. Das hast du auch beim Dschungelcamp, wie aber das auch so in Richtung Freundschaft teilweise manchmal ausschlägt zwischen 2 Leuten jeweils. Und da hat mir das sehr gut gefallen zwischen Let's Hugo und Flying Uwe, wie sich das so entwickelt hatte.
Ja, ich
Das kann
finde
man
das
jetzt schon
schön.
sagen.
Flying Uwe, der stand zuletzt in der Kritik, weil der sich nicht um seine Familie und seine Frau mehr kümmert.
Also?
Aber mit Let's Hugo. Da hat er
sich nicht mehr um seine Familie.
Das war kurz vor Seven vs. Wild. Das war das erste. Also ich glaube, das ging so Hand in Hand irgendwie, dass ich das mitbekommen habe. Die Frau hat sich von ihm getrennt. Und die wollte ja nie in die Öffentlichkeit, aber die hat dann halt, ich glaube, sogar nur ein Interview gegeben. Und hat halt gesagt, ja, der kümmert sich nicht um uns. Das war immer schlimm. Die ganze Zeit, wo ihr gedacht habt, uns geht's gut. Wir hatten immer eine schlechte Zeit.
Ach, schade.
Und ich habe gedacht, er hätte die geschlagen, aber hat er wohl gar nicht. Nur vernachlässigt ein bisschen.
Na, da gehen die ein, wenn man die nicht gießt.
Ja, naja. Aber da habe ich auch gedacht, aber das ist schön, dass er dann mit so einem Jungen sich anfreundet.
Ja. Ja, das fand ich süß. Und ich finde halt, der Let's Hugo, der ist halt so entwaffnend sympathisch gewesen. Der ist ja wirklich strunzend hohl, das weiß er aber auch. Und es ist gar nichts Schlaues an dem Mensch. Das ist kein verstecktes Genie, das ist nicht so eine Moneyboy-Geschichte, wo du dich fragst, ist das jemand, der das so spielt? Nee, der ist halt so, wie er ist. Aber das ist so ein ganz netter Kerl irgendwie. Und da dachte ich am Anfang auch, um Gottes Willen. Und das bewahrheitet es sich auch. Also die ganzen Befürchtungen, die man am Anfang hatte, was seine Funktion in diesem Survival-Kontext anbelangt, das hat sich dieses Mal auch alles so als berechtigter Zweifel am Ende rausgestellt. Es hat halt einfach nicht so gut funktioniert. Aber der ganze Rest, der hatte mir sehr gefallen. Und ich hatte dann übelst Schiss, weil das kann man jetzt schon sagen, er ist ja schon raus, wegen Gesundheit. Und da hatte ich dann schon gedacht, ich weiß nicht, ob ich das dann weiter gucke. Also, ja, doch, ich gucke es dann schon weiter. Leverkusen hat ein Tor geschossen.
Hey.
Ich gucke es schon weiter. Ich hatte aber wirklich gedacht, das bricht komplett ein. Aber da würde ich jetzt sagen, ein, zwei Folgen, nachdem er raus ist, das geht schon noch. Das kann man schon trotzdem noch weiter gucken. Aber es fehlt auch wirklich jetzt was. Also ich bin ehrlich gesagt froh mit Stefan, also dass der raus ist, weil das so anstrengend war, diese Spannung im Camp. Das brauche ich nicht. Ich mag diese Art Drama nicht. Mag ich auch beim Dschungelcamp nicht. Da ist es schon gut, wenn man das rausnimmt. Aber jetzt fehlt halt jemand, wo man so sein Herz so reingibt. Jetzt, wo ich das von Flying Uwe gehört habe, dass er seine Frau und die Kinder nicht gießt, sonst hätte ich gesagt, der kann das noch halten. Ja, also, der trägt mich da noch durch die Staffel.
Ja, mich macht das auch ein bisschen traurig. Weil ich finde den sehr sympathisch, aber wenn man, dann denke ich da dran, dass der, an die Frau. Aber die sitzt zumindest im Warmen zu Hause.
Ja, solange der Typ noch das Heizgeld bezahlt.
Also, ich muss ja sagen, das ist Beef am Anfang, das hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht. Weil ich auch ein schlechter Mensch bin. Aber mir hat das halt Spaß gemacht, sich das so anzugucken, wie sich das halt entwickelt. Warum ist das passiert? Und wie ich und viele andere haben gleichzeitig versucht zu enträtseln, wie das so schrecklich schief laufen konnte. Und es haben sich halt einfach so zwei Lager entwickelt. Das ist jetzt halt hier so Metatalk, ne? Du willst ja das außenrum auch gerne haben.
Genau, genau.
Es haben sich halt zwei, ich sag mal, extreme Lager gebildet. Und da kannst du ja dann mal sagen, wo du dich sehen würdest. Lager A ist, Joe Vogel ist ein manipulatives Schwein und Psychopath, der von Anfang an alle manipuliert, um Stefan rauszumobben. Und Lager B ist, Stefan ist halt nicht so gut in dem, was er macht.
Ja.
Und macht viel falsch, sowohl survivalmäßig, obwohl das streitbar ist. Da gibt es dann nochmal so Unterlager. Manche sagen, der hat schon gute Ideen, aber es trägt sich nicht so richtig. Manche sagen, nee, der hat auch irgendwie wohl doch gar nicht so viel Ahnung. Aber vor allem halt menschlich funktioniert der nicht so gut.
Das stimmt, das stimmt.
Ich bin auch so eher Lager B.
Ja.
Wobei ich schon auch sagen muss, weil ich auch gehört habe, also Joe Vogel, der ist halt sehr ehrlich, was seine Meinung zu Stefan ist. Naja, aber ich denke mal, wenn Stefan nicht fast alle getötet hätte im Feuer, dann wären die auch noch auf seiner Seite so gewesen.
Ironischer Twist, weil das mit so einer Ankündigung kommt, dass der in der Folge, wo er dann, ich sag jetzt mal auch endgültig dann so rausgebeten wird, fast schon. nur ganz kurze Schleife noch für den Satz. Man muss das wirklich mal mit der legendären, ich glaube, 5. Staffel vom Dschungelcamp mal vergleichen mit der Sarah Knappig. Das kennt ja auch so ziemlich jeder in Deutschland, diese Geschichte, wie die Sarah Knappig von Topmodel damals im Dschungelcamp war und die wirklich geschlossen rausgemobbt haben. Mhm. Und davon ist das Millionen Jahre entfernt, was die Deftigkeit anbelangt. Das ist alles ein sehr zivilisiertes Rausbitten gewesen im Vergleich zum Dschungelcamp. Aber trotzdem, es ist sehr unangenehm, sich mit dem Stefan zu identifizieren. Mir tat er auch super leid, aber das Hauptproblem ist halt, der Joe Vogel, der ist halt sehr ehrlich und der ist halt aber auch ein Profi, der ist so ein richtiger Typ Kommandeur und so sehe ich mich auch, ne? Ich weiß auch, dass ich dann noch super unangenehm werden kann, weil ich so direkt bin und sagt doch immer meine Frau, dass die Ergebnisse, die am Ende rauskommen, sind gut, aber es ist halt auch mega anstrengend und weil ich dann halt auch nicht mehr so lustig bin, sondern einfach nur so auf den Punkt ein Ergebnis haben will. Und das wollte der ja auch. Und dann steht aber der Stefan immer wie so eine Störvariable dazwischen. Mhm. Und da kann ich schon auch connecten. Aber was halt nicht okay ist vom Joe, ist halt diese Art, wie er das rüberbringt, diese Kritik. Dass halt dieses Sticheln ist, wo man wieder bei dem berühmten Kritik-Sandwich wäre, ne? Was Nettes auch mal zwischendurch sagen, dann, ich kenne das halt auch, wenn man manchmal wirklich nichts Nettes zu sagen hat. In meinem Beruf habe ich das auch ganz oft, dass ich denke, ich wüsste jetzt aber wirklich gerade nicht, warum muss ich da noch was Nettes extra dazu sagen? Ich will doch nur auf den Punkt, dass es funktioniert und es geht aber nur, wenn ich jetzt ganz viele negative Sachen anspreche und ich weiß, dass das die Leute abfuckt, aber es hilft am Ende allen. Und der Joe hat dann im Zweifelsfall immer recht und der Stefan, muss man wirklich sagen, hat im Zweifelsfall ganz oft Unrecht. Mhm. Und ich bin ja jetzt kein Survival-Experte, aber das ist mir dann auch schon so klar, wie dumm viele von den Sachen sind, die der da sagt. Und das Hauptproblem beim Stefan war dann wiederum, dass der, und solche Leute kenne ich auch in echt, sich in so eine Argumentation immer reinbringt, die gar nichts mehr mit der Problemstellung zu tun hat.
Ja.
Da redet der zum Beispiel in der Folge, in der er dann auch das Feuer legt, über Jagd und warum will er dort ein Shelter machen? Naja, weil man da näher an dem Hirschen dran ist. Und er will ja auch, dass Joe, der Jäger, dort jagen kann. Er will ja den Jagderfolg. Und dann redet der da 5 Minuten drüber, dass er Joe Vogel Jagderfolge wünscht und als wäre das Thema gewesen, die letzten 5 Tage oder so. Mhm. Dass Joe Vogel keine Jagderfolge hat. Joe Vogel macht da immer wieder durch. Nee, das ist alles nur Basisarbeit, die die leisten. Jagd spielt erst in der zweiten Rolle, wenn überhaupt, irgendwann mal mit rein.
Ja.
Und der Stefan, der dreht sich dann so lange argumentativ, bis der immer wieder bei denselben 3, 4 Themen ist, die den anderen Leuten aber scheißegal sind. Und es tut mir auch so leid, weil der einfach nicht das hinbekommt, diese Übertragungsleistung zu bringen.
Es ist halt
vernünftig reinzubringen.
Es ist halt krass, wie die kommen ja an. Und Joe Vogel, der ist halt so direkt, der vergisst schon fast, dass das ja nicht echt ist. Für den ist das halt so klar, wir müssen jetzt hier 14 Tage alle überleben. Und der geht halt in so einen Modus rein, das müssen wir machen, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Und Stefan, der ist einfach nur wie so, ja, ach, ich guck mir erstmal hier was an.
Ja, stimmt.
Und dann mache ich mal, ich könnte ja Feuer machen, ich bin sehr gut im Feuer machen. Und das würde ja auch letztendlich, wäre das nicht so schlimm. Also ich habe das Gefühl, die anderen waren da jetzt, also die hatten ein bisschen mehr Respekt irgendwie vor dem Ganzen und haben sich halt deswegen auch Joe Vogel sehr untergeordnet. Aber er, wie du halt dann schon sagst, so, ne, der ist halt dann gar nicht immer beim Thema irgendwie und versucht sich irgendwie das da was rauszuargumentieren aus Dingen, die überhaupt keine Rolle mehr spielen ab einem gewissen Punkt.
Ja, und der hatte sich ja so gefreut drauf, mit seinem bescheuerten Feuerbohren so einen Erfolg noch sich rauszuholen. Hat ja auch mal wieder gesagt, seine ganze Reputation hängt davon ab. Ja, aber das redest du dir auch nur so zurecht gerade. Das ist den Leuten vom Fernseher scheißegal, dass du Feuerbohr-Weltmeister bist und ob du hier noch ein Feuer hinbekommst. Und er hat es, Spoiler, er hat es ja nicht geschafft. Ja,
das ist halt das
war
Geilste.
Ja auch nicht mal nah dran. Und ich denke mir, das ist wie wenn ich dann doch mal bei Seven vs. Wild bin, allen unbedingt zeigen will, dass ich ein paar tausend Mal mit dem Fußball jonglieren kann. Und dann reime ich mir das so zurecht, ja, wenn wir das schaffen, das hält uns von der Motivation her 14 Tage über Wasser.
Aber weißt du, was krass ist?
Und ich habe dann keine Kraft mehr und esse allen die Schokolade weg. Ich sage, ja, das ist wichtig, ich muss ja die paar tausend Mal Fußball jonglieren. Und dann gehe ich immer weg. Und ja, es ist eine ähnliche Sinnlosigkeit.
Aber weißt du, was geil ist?
Ja, aber wenn ich dann halt so 3 Stunden für mich mir das so zurechtlege, dann passt das ja auch wieder, warum ich ein paar tausend Mal mit dem Fußball jonglieren müsste. Genauso wie er sich das dann halt immer in diesen langen Pausen, die er da halt von der Gruppe hatte, immer viel zu lange zurechtgelegt hat. Und das ist das Problem mit gleichzeitig in der Gruppe und gleichzeitig einsam sein. Das tut nicht gut. Mhm. Er hätte da einfach mal versuchen müssen, da ein bisschen die Vibes zu verstehen. Und weil das nicht geklappt hat, ist er auch völlig zu Recht als Erster raus. Also ist ja auch scheißegal, ob er das theoretisch noch länger durchgehalten hätte. Aber das Menschliche gehört halt dazu. Und
ja,
das hat er halt überhaupt nicht drauf gehabt.
Denkst du, also ich möchte eine Stilkritik an das Orga-Team oder beziehungsweise Fritz Meinecke stellen. Also die Idee ist ja auch von Anfang an gewesen, die könnten ja auch alleine machen.
Mhm.
Und ich denke mal, Stefan, der wäre da auch besser mit beraten gewesen, wenn der einfach, weil das ja irgendwie schon auch seine Idee mal so war, halt dann einfach direkt wegzugehen und alleine sein Ding zu machen. Aber ich finde, das Problem ist, aber ich denke auch, dass das halt die Idee war, die haben ja nicht so viel Werkzeug, gerade an Tag 1. Die finden ja dann erst an Tag 2, glaube ich, diesen Werkzeugkoffer mit noch einer Säge und so. Und dass das auch einfach so gewollt war, dass dann halt Streit entstehen könnte, wenn die sich aufteilen.
Naja, kommt halt drauf an, wie die sich aufteilen. Die haben ja auch nicht unendliche Möglichkeiten, sich dort auszubreiten.
Mhm.
Die haben ja dieses Gebiet am Anfang gezeigt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es Sinn gemacht hätte, allzu weit von dem Fluss wegzugehen. Deswegen wäre es dann gar nicht so viel Ausbreitungsfläche gewesen. Die hätten sich ja arrangieren können. Und was ich gehofft hatte, gleich ganz am Anfang, dass der Stefan und vielleicht auch die anderen die Intelligenz aufbringen, weil es meine Idee ist, sage ich jetzt Intelligenz, ja, dass die es so geschickt ausdrücken, indem die sagen, hey, Stefan, bau dir doch dein Shelter, mach da unten am Fluss so eine Fischerhütte, da verbringst du halt einen Großteil des Tages damit, dort unten zu versuchen zu fischen.
Und Feuer zu machen.
Feuer machen, genau, und wenn du einen Fisch hast, kommst du hoch und teilst den mit uns und hier kriegst du auch jederzeit. Ja, überhaupt kein Thema. So, das ist deine Aufgabe, das Angeln. Mm. Und eigentlich meinen die aber, ja, da haben wir dich auch los ein bisschen und du hast uns los, weil es passt ja nicht so gut zusammen, aber offiziell beteiligst du dich und kannst dann halt auch scouten gehen. Ne? Kann ja auch eine Reuse legen und so Fische fangen oder was auch immer und einfach mal ein paar Stunden weggehen. Da wäre es halt den anderen scheißegal gewesen.
Ja.
Das hätte mich auch interessiert. Also ich hätte das cool gefunden, wenn einer aus der Gruppe einfach mal gesagt hätte, ja, hier, wir sind ja keine Feinde, aber ich versuche mal mein eigenes Ding zu machen.
Ja, ich hätte das auch gern gesehen.
Vielleicht macht's ja Red Show noch. Vielleicht sagt er ja jetzt noch so auf den letzten
Kurz Meter, vorher ey, noch. Ja, oh, tschüss, die Trottel.
Ja, langweilig mit euch.
Denkst du denn, das wäre besser im Wald gewesen?
Ja, es war ja super weit weg vom Wasser, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel Wasser die dort trinken müssen, aber es ist, glaube ich, dann noch übelst nervig, da immer rauf und runter. Und die andere Stelle, die der dann hatte, da bei diesem Basseng, wo die dann ja auch manchmal zum Baden hingegangen sind, da hätte das ja dann auch wieder mit dieser Kälte am Boden unten gegriffen, was er immer als Kritik gebracht hatte. Nee, ich hätte auch, also ganz ehrlich, ich hätte einfach dieses scheiß Flugzeug genauso, wie die es gemacht haben.
Ja, ich denke.
Gebaut. Und ich hätte aber ganz früh angefangen, noch einen zweiten, also noch einen Shelter halt zu bauen. So wie das jetzt auch der Joey, während ich das gerade gucke, auch gerade gemacht hat. Ist jetzt, glaube ich, auch fertig. Immer so ein bisschen unspektakulär, was er da macht. Aber ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Shelterbauer und ich mag das einfach gerne so zu basteln. Das ist ja auch so eine Beschäftigung, die nicht viel Kraft kostet. Das kann man nebenbei immer mal machen an den Tagesstunden. Und ich hätte das cool gefunden. Das muss ja nicht weit weg sein, also so wie das der Joe gemacht hat. Aber Hauptsache was, wo man vielleicht eine Stunde mehr Sonne hat. Mhm. 10 Meter den Hügel hoch, wo die Sonne noch ein bisschen länger hinknallt. Einfach noch einen Shelter hinbauen. So ein bisschen für Beschäftigung, ein bisschen für Abwechslung. Beim Fußball kommt gerade tatsächlich eine Last of Us-Werbung. Und es ist aber ganz antiklimaktisch für Last of Us, weil der Joel und Ellie auf dem Pferd, also sah aus wie Last of Us Part 1, einfach in so ein Champions-League-Stadion reinreiten. Und da ist Fußball. Das ist halt eine Werbung für Sony und PlayStation. Das ist irgendwie auch ein bisschen dumm, weil das nimmt der Apokalypse, zieht es irgendwie ganz schön in Stachel.
Das ist so nicht in dem Spiel.
So nicht genau so drin, genau. Ja, das ist ein kleiner Exkurs. Ja, ich würde da, wenn ich bei Seven vs. Wild wäre, ich würde da gerne viel Shadowbau-Content einfach immer haben.
Mhm.
Finde ich immer am spannendsten. Deswegen fand ich auch die zweite Staffel so schade, dass dann das oft nur so zwei Stöcke waren, die aneinander halten. Und das war dann deren Shelter. Weil die alle keinen Bock hatten, sich einen richtigen zu bauen. Es fehlt schon irgendwie. Ich finde es auch ein bisschen interessant, was sie aus dem Flugzeugwrack im übertragenen, also im wörtlichen Sinne rausholen. Aber es fehlt dadurch halt auch so viel von dem essentiellen Seven vs. Wild-Gefühl. So dieses Scouten, Müll sammeln. Ja, die kriegen ja die Zeit rum. Es gibt ja auch diese Koffersuchen. Das ist sehr gut, wenn die Koffersuchen nicht wären. Boah, ich könnte mir auch vorstellen, dass die gemerkt haben, hey, hier fehlt noch was, wir müssen unbedingt noch irgendwas einbauen, sonst wird es ein bisschen langweilig. Mit den Koffersuchen bin ich immer gut motiviert. Also es hält mich manchmal auch dann wirklich bei Laune. Einfach nur zu erfahren, was in dem scheiß nächsten Koffer wieder drin ist. Das ist nämlich, ja, da wollte ich nämlich mal vor 5 Minuten drauf hinaus, das ist ja dann eher was, wenn die sich wirklich aufteilen und so gar nicht als befreundete Teams oder Einzelkämpfer da am Start sind. Wie lösen die das mit, wer ist dann zuerst am Briefkasten?
Ja.
Ja, das hätte ich mich eher gefragt. Naja, aber ist ja nicht passiert.
Naja, so, Stefan war also schnell raus.
Mhm.
Was ist denn dann passiert? Als nächstes... Ja,
die waren alle krank, finde ich, ist noch interessant. Ich bin ja auch gerade krank. Mhm. Ich habe das Gefühl, die haben alle das Gleiche wie ich, so in etwa. Und da habe ich schon Respekt, dass die das durchziehen. Aber ich finde auch krass, wie schnell die dann immer alle anscheinend wieder gesund sind.
Waren die denn krank?
Ja, auch. Also auf alle Fälle der Hugo natürlich, sehr klar.
Ja, ja.
Ging auch schon relativ früh los. Ich glaube auch sowohl die Sandra als auch die Julia waren auch zwischendurch krank. Bei den anderen glaube ich nicht. Aber immerhin, ne? Also ich glaube, die waren noch mal eine Zeit lang wirklich alle drei dann mal krank und das ist schon Pech. Und auch da will ich noch mal dein Ohr an der Social Media Community noch mal hören.
Mhm.
Erste Folge direkt, großer Aha-Moment. Die Petra, ne, wie heißt sie? Sandra hatte ja Herpes.
Ja.
Da dachte ich, ja, das tut mir leid, wenn du da so einen Medienauftritt hast und gerade da kommt der Herpes, würde mir wahrscheinlich genauso passieren, ich kenne das. Ich habe ja auch immer mal und es nervt und ich leide da auch sehr drunter und ich versuche mich dann eher so aus der Gesellschaft zurückzuziehen und ich wohne dann in Notre Dame, in dem Glockenturm und die geht da einfach selbstbewusst vor die Kamera. Aber die erste Aktion ist, dass sie da mit der Julia ihre Trinkflasche teilt. Und dann irgendwie eine Folge später hat Julia unter ihrem Kissen so eine Herzschwäche. Das muss ja damit nichts zu tun haben. Aber da habe ich mich gefragt, wie wird denn da wohl jetzt das Internet reagieren?
Das Internet ist erstaunlich respektvoll, was die Frauen anbelangt. Das könnte aber auch an meiner Bubble liegen. Dass ich einfach nicht so Hate, viele Hate-Videos angezeigt bekomme. Aber bisher muss ich sagen, geht's.
Ah, okay.
Da sagen die Leute, das ist ja aber schade mit dem Herpes.
Das ist aber sehr lieb. Das gibt mir als Herpes-Opfer auch wieder mehr Mut,
ja,
den Herpes stolz zu zeigen.
Ich bin mir sehr sicher, dass es auch viele gibt, die sagen, das ist eklig. Möchte das nicht sehen. Aber ich weiß von nichts.
Also ganz ehrlich, oder wie die Kids da alle im Internet sagen würden, Real Talk, ich würde da abbrechen. Also ich würde da gar nicht erst reingehen in das Camp, wenn ich da, was ich einen Tag vor Drehbeginn gerade merke, oh fuck, das wird hier ein richtig fetter Eumel. Nee, da würde ich mich schämen. Also da Respekt vor der Sandra, dass die da sagt, nee,
die ist halt die ist halt real.
Ja.
Und deswegen lieben sie die Leute ja auch, glaube ich.
Ja.
Ja, was willst du machen, wenn du da hingefahren bist? Fritz Meinecke ist dann auch wütend, wenn du dann nicht durchziehst. Dave, was denkst du, wie viel Geld kriegen die Teilnehmer dieses Jahr?
Ja, die sagen doch immer, die kriegen nichts.
Okay, gut.
Glaubst du nicht, dass das so
ist? Dann weißt du ja Bescheid schon.
Also ich habe das irgendwie so in Erinnerung, in der ersten Staffel gab es richtig noch Geld, ne, so 6.000 Euro oder so. Zweite Staffel glaube ich auch noch. Aber ich glaube schon ab der dritten gab es gar nichts mehr.
Also ich wusste es nicht. Und ich kann mich da nicht dran erinnern, dass das überhaupt offiziell in echt thematisiert wurde. Aber jetzt hat Fritz Meinecke gesagt, es gab keine Gage.
Genau, ne? Also da reden die aber auch zwei, dreimal, also in den bisherigen Folgen zwei, dreimal drüber, dass es ja auch kein Geld dafür gibt. Die reden aber auch zwei, dreimal offen drüber, dass das ja auch die beste Werbung ist. Also ich glaube ja tatsächlich, ich habe das mal irgendwo gelesen und ich weiß nicht, wie es genau bemessen wird, aber Seven vs. Wild wird als erfolgreichstes deutsches YouTube-Format bezeichnet. Aber wahrscheinlich auf Deutsch, weil sonst müsste es ja dieses hier Wissensding sein. Gibt ja ein paar Kanäle, die mehr international unterwegs sind, aber dann auch mehr auf Englisch produzieren. Ich weiß nicht genau, wie es gemessen wird, aber irgendwie kam man da wohl da drauf. Vielleicht aber auch mit so Metadaten, die mehr den Einfluss auf die Gesellschaft noch mit einkalkulieren. Und das sprach ja zum Beispiel auch der Stefan an. Ne? Wenn das halt nicht funktioniert, dann ist das halt Karriereende. Ne? Dann hast du halt vor diesem riesen Publikum verkackt. Ja, und auf der anderen Seite, wenn es halt funktioniert, dann kannst du da halt deine Reichweite enorm erhöhen. Habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nie bei irgendeinem der Teilnehmer mal verfolgt, ob das da dann nochmal irgendwie wächst.
Das kann ich dir auch nicht sagen, obwohl doch, Moment. Also erstmal kann ich das sagen, gerade bei Staffel 3, dass ich da, ne, eigentlich schon auch schon seit Staffel 2, dass ich da viele auf dem Schirm jetzt überhaupt habe, die ich vorher gar nicht kannte. Und das wird ja auch vielen anderen so gehen. Und ich kann zum Beispiel sagen, dass hier Papa Platte danach noch extrem viel mehr, der hatte ja sein Joko und Klaas Ding dann auch, der ist ja jetzt auch bei Duell um die Welt dabei. Also ich denke mal, der war ja eh schon gut dabei, aber ich glaube, der hat das schon auch noch mal mehr als Sprungbrett nutzen können, das Ganze.
Weißt du noch?
Und Stefan, der ist jetzt der neue Drachenlord.
Ja, ist das so?
Ja. Also, Ich sehe, nee, gerade heute habe ich Ausschnitte gesehen, dass der halt sehr viel Hate, also der kriegt halt Geld über Twitch, ne? Kannst ja so Nachrichten bekommen und dann ist da Geld dran. Oder andersrum, man muss Geld bezahlen, damit man eine Nachricht schreiben kann. Und das ist halt sehr viel nur so Hate, Hater-Kommentare. Und Stefan, der dann auch sagt, ja, also tatsächlich halt genau wie der Drachenlord, schreibt es doch, ich krieg dadurch Geld, ich find das gut. Naja, also es stellt sich da eine sehr ungesunde Beziehung gerade ein. Gibt auch viele, die ihn gut finden, auch gegen viele so, also auch vieles, wo ich halt ja sagen muss, das war halt auch nicht schlau, was der gemacht hat bei Seven vs. Wild, wie das Feuer bohren, was halt einfach nicht funktioniert hat. Er hat ja einfach nur mal faktisch kein Feuer gemacht. Es gibt aber trotzdem auch viele, die sagen, doch, der hat Feuer gemacht. Das wird nur nicht gezeigt. Ne, also es gibt auch viele True-Stefan-Fans, die für immer an seiner Seite stehen, aber ich habe das Gefühl, es ist halt zurzeit eher so ein bisschen, ist er die Lolkau, sagt man, glaube ich.
Das ist dann immer sowas, wo sich ja die AfD gerne drauf stürzt, die sowas dann instrumentalisieren.
Oh nein. Und
Stefan so einen neuen Messias aufbauen. Ich will jetzt gar nicht irgendwie eine Verbindung zwischen Stefan und der AfD aufbauen, aber das ist immer so, wenn was faktisch nicht so richtig ist, dann ist das immer gerne sowas, was der AfD für sich instrumentalisiert.
Das wäre schade, das möchte ich nicht. Aber das
hatte ich immer die Befürchtung beim Gucken, dass das halt wirklich zutrifft, was er halt auch schon orakelt, dass das so ein Karriereende ist. Es wird ja kein Karriereende, aber es wird halt vielleicht die Karriere in eine andere Richtung treiben.
Das könnte alles jetzt ins fischige, negative
kippen. Ja, und wahrscheinlich ist das ja so ein Typ, der da 10 Jahre lang oder was halt seine Videos gemacht hat. Ich baue einen Shelter, ich mache eine Fischreuse, ich mach hier, was weiß ich, in stufenlosen, verstellbaren Topfhalter oder sowas. Mhm. Und jetzt auf einmal geht der Content wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung und das fuckt ja auch ab. Das kannst du ja für dich trotzdem irgendwie nutzen, aber das ist ja bestimmt nichts, was man gern macht.
Also das Schlimme ist auch, das hat er, glaube ich, selber gesagt, dass der pleite ist, also dass der in Geldnot steht. Und wohl angeblich tatsächlich ohne irgendwas da halt einfach dann hingefahren ist zu Seven vs. Wild. Also, dass der so, der hatte auch nicht so, ja, geile Ausrüstung. Also, was heißt Ausrüstung? Die haben ja eh nur die Klamotten, die die halt haben. Und Stefan, der hat sich da halt nichts gekauft, obwohl die ja wussten, das wird kalt werden, holt euch mal eine Winterjacke. Ist der da halt nur so mit seiner normalen Jacke und so dieser offenen Schirmmütze hingefahren, weil der einfach nichts hatte. Und hat sich kein Geld mehr für eine warme Jacke noch gehabt. Und das ist halt auch immer eine schlechte Kombination. Leute, die dich scheiße finden im Internet und du hast kein Geld.
Ja.
Und da habe ich jetzt so ein bisschen Angst um Stefan.
Ach, das klingt aber auch alles schon...
Ich du wolltest es ja wissen.
Wie all das funktioniert. Ja, man denkt ja immer, Leute, die so in der Öffentlichkeit stehen, haben viel Geld. Das denken auch übrigens immer Leute bei mir, dass ich viel Geld habe, weil ich ja knapp 100.000 Instagram-Follower habe. Und ich sage dann ja immer wieder, das habe ich auch im Podcast schon ein paar Mal gesagt, ich bin immer noch bei 0 verdienten Euro durch Instagram. Ich weiß, man kann da Sachen machen, aber viele machen das aber auch einfach nicht. Also ich bin ja da keine Ausnahme. Viele nutzen das einfach nicht, dann irgendwie ein Patreon da ranzukoppeln, weil sie vielleicht auch keinen Bock auf sowas haben, weil sie das vielleicht auch nicht wollen, weil die nicht in so ein Hamsterrad dann reinkommen wollen und so weiter. Und das darf man mal echt nicht unterschätzen. Also ich habe auch schon viele Leute persönlich kennengelernt, wo ich jetzt keine Namen nennen will hier an der Stelle, wo man überrascht wäre, einmal, weil es gewisse Leute gibt, die wirklich richtig wenig Geld haben, obwohl man denkt, die sind somit die Besten in dem, was sie machen und man kennt die. Und dann gibt es aber auch genauso Leute, die unfassbar viel Geld mit dem verdienen, was die online machen, weil die halt einfach zwischendurch 2, 3 Sachen machen, ja, so Deals, ne? Fritz Meinecke wird ja auch dadurch wahrscheinlich ganz gut was verdienen, wenn er dann für die ganzen Müsli-Riegel und Flaschenproduzenten und so weiter seinen Namen, seine Labels hergibt. Und ich kenne mich ja mit dem Stefan nicht aus. Ich weiß ja nicht, wie sein Channel funktioniert und so weiter. Aber das klingt jetzt alles schwer so wie. Ah, eigentlich macht er ja gar nichts anscheinend so hundertprozentig richtig. Und das tut mir aber auch schon wieder so leid. Weil ich hatte
Mann.
irgendwie gehofft, dass der super erfolgreich dieses Survival-Ding so im Kleinen für sich macht. Und dass es ihm scheißegal sein kann, wie das jetzt da ausgeht. Aber es ist ja das komplette Gegenteil. Das tut mir voll leid gerade für ihn.
Es schien halt auch gerade dieses Interview, was er da mit Fritz Meinecke führt. Da schien er ja sehr so, ja, das war jetzt meine Chance und ich hab's verhauen irgendwie. Tja. Naja, dann ist Hugo krank geworden.
Dann ist Hugo krank geworden. Unser Hoffnungsträger. Mochtest du den Hugo gern?
Ja.
Das ist schön.
Wie du schon
Dann hast
sagtest, man merkt halt direkt, der ist ja völlig fehl am Platze und er weiß das aber auch selber. Und ich fand die ersten zwei Folgen auch sehr anstrengend. So mit seiner Art. Und umso schwächer und gebrochener und kaputter der wurde, umso besser hat er mir
Ja,
eigentlich
das
gefallen.
stimmt schon, ja, das stimmt schon.
Nein, also der ist mir da so ein bisschen dann ans Herz gewachsen, weil ich dann so gemerkt, also der war ja, ich habe erst an so am Ende des ersten Tages schon gedacht, der wird da jetzt rausgehen, weil er sagt, das hat keinen Zweck. Der hatte ja schon so einen Nervenzusammenbruch, glaube ich, an Tag 1 oder an Tag 2. Aber der hat dann ja gut
Ja.
durchgezogen. Also eigentlich hat er gut durchgehalten. Dass er dann richtig krank geworden ist, da kann er ja auch nichts für.
Ja.
Ich habe auch gelesen, dass der wohl auch so chronische Krankheiten schon vorher immer mal hatte. Dass der schon irgendwie einen Herzinfarkt gehabt hat und so. Also das ist auch dann tough, dass du dir dann sowas aufbürdest. Grundlos eigentlich.
Ja, ich habe aber auch tatsächlich Interesse dann entwickelt, mehr über diesen Menschen zu erfahren, was du jetzt erzählst mit dem Herzinfarkt. So ein paar Sachen werden ja angeteased, wenn er dann zum Beispiel gefragt wird, was sind deine Ängste, dann sagt er Menschen. Dann denke ich mir, ja, ist so wahrscheinlich so halt, ja, ohne das jetzt werten zu meinen, aber halt auch so Papa Platte oder ein German Let's Play oder wie sie alle heißen. Ja, lebt doch davon, dass ihr für die Menschen, die euch gucken, eine besondere Person seid. Und vor den Menschen hast du jetzt aber anscheinend Angst. Wie darf ich
Ah,
das
der will nur
verstehen?
Minecraft spielen, einfach.
Will nur Minecraft spielen.
Also, ich kenne jetzt halt so ein paar Videos, die ich jetzt gesehen habe, dass der halt auch lange Zeit sein Gesicht nicht gezeigt hat, dass er dann irgendwann mal Face Reveal gemacht hat und so. Und der scheint halt schon sehr, also nicht super introvertiert irgendwie. So, aber, na, der macht's halt, der wächst halt so rein in diese Rolle immer noch. In diese sehr aus sich rausgehend. Ich meine, er hat da hingeschissen und hat uns allen seinen Schwanz gezeigt und so. Das ist ja jetzt nicht introvertiertes Verhalten unbedingt. Aber ich glaube, der hadert da auch noch so ein bisschen mit. Mit dieser Persona.
Ja, man hat ja viele solche Unsicherheiten bei ihm. Er hat ja da auch immer wieder so an seinen Haaren rumgespielt. Ach Gott, wie sieht es aus? Ich kenne das ja auch von mir. Ich sehe dann irgendwie ein Foto von mir und denke, oh Gott, wie sehen die Haare aus? Total peinlich und so.
Dabei siehst du
Kannte
immer
ich
so
jetzt.
geil aus.
Ja, und der hat ja so ein paar Sachen, ne? Haarausfall beschäftigt ihn ja auch, aber dann kommt auch wieder sowas wie, ach komm, scheiß drauf, ist halt so, wie es ist. Dann zieht er sich mal das Hemd aus und sagt, ja, ich weiß, ich habe da so mein
Body.
Hüftfett, aber naja, also der scheint ja auf einem guten Weg zu sein, ne? Also der scheint es ja gut in den Griff zu bekommen. Aber ich fand tatsächlich am schlimmsten die ersten Tage, dass die Influencer, also die jüngeren Influencer, den Uwe jetzt da ausgenommen,
Ja.
dass die wirklich in so einer Klischee-Instagrammer-Sprache die ganze Zeit nur sprechen. Und also vor allem die Sandra, das ist für mich kaum erträglich mehr gewesen. Und im Vergleich zu Staffel 3 vor allem, wo, ja, also gerade Trimax und wer war da? Wie hieß er?
Umatra.
Ja, ich habe nur noch Wieland im Kopf gehabt gerade. Also Max und Wieland, die hatten halt da auch so diese Genese, wie die dann immer mehr so zusammenfanden und immer mehr auch ohne diesen Bullshit klarkamen. Aber da fand ich auch so diesen Internet-Slang, fand ich bei denen noch drolliger. Und in der Staffel habe ich das Gefühl, was vor allem Sandra sagt, das hat irgendwie gar keine Information mehr drin. Das ist nur noch so eine Aneinanderreihung von so Floskeln. Ich habe den Todes, das ist so geisteskrank. Und irgendwann sagt die nur noch Geistes, statt geisteskrank, die sagt dann nur noch, das ist geisteskalt und so weiter. Oder dieses Wasser schmeckt einfach nur geisteskalt. Was ist denn das für ein Scheiß? Also, ich höre mich jetzt schon an wie so ein 40-Jähriger,
Ja.
aber Jugendsprache, ich finde das ja drollig, ich versuche da auch so ein bisschen am Ball zu bleiben, aber wenn es dann wirklich gar nicht mehr darum geht, irgendeine Information zu vermitteln,
Nein, du bist
verlieren mich
alt,
ja die
Dave.
Menschen. Und der Hugo hatte am Anfang das aber auch noch, dass er nur so diese Floskeln rausgehauen hat und irgendwie hatte nichts irgendwie eine Bewandtnis, was der gesagt hat. Es war nur immer so, ja, safe, Digga, safe, real talk. Ja, was ist denn jetzt der Retalk? Sag doch, erzähl doch mal deine Geschichte. Aber bei dem kommt das dann. Und wenn das kommt, dann ergibt das immer mehr so ein Gesamtbild von dem Mensch. Und das habe ich richtig genossen, diese Reise mit ihm zu gehen. Und ich glaube, dass das halt auch vor allem den Uwe, aber auch die anderen im Camp, ehrlich gesagt, dass die das halt auch alle gerne mitgenommen haben. Und auf einmal merkst du, wie dieser so ein bisschen trollig aussehende Gnom halt so ein wunderschöner junger Mann in deinen Augen wird, weil der so vielschichtig ist. Der Typ, wo du am Anfang noch denkst, was für ein Assi, der scheißt der da hin und mit was für einer Inbrunst. Aber dann denkst du, ja, ach, was für ein mutiger Kerl, dass der da für uns da hingeschissen hat. Das schien ihm ja schwer gefallen zu sein. Und bei der Sandra bin ich jetzt nach einer Woche immer noch auf dem Stand, ich weiß nicht, wer das ist. Ich sag's mir ja nicht. Es kommen nach wie vor immer noch nur diese Floskeln. Ja, es gibt Ausnahmen. Ja, also lässt uns auch mal teilhaben an sowas wie: Mir geht's jetzt schlecht, ich habe meine Tage und so weiter. Aber das sagt nicht wirklich was über diese Person aus. Und die ist nett, ja, die bedankt sich auch immer ständig bei allen. Und das ist ein guter Zug. Und ja, aber ich verstehe es nicht. Ist auch, glaube ich, ein schlechtes Zeichen für diese Generation. Da mache ich mir wirklich manchmal Sorgen, dass die Generation zu wenig definiert ist. Also viele, die dieser Generation angehören, dass da zu wenig eigene Persönlichkeit noch entstehen kann. Naja, aber beim Hugo hat mir das gut gefallen und eine ähnliche Reise hatte ich damals bei Staffel 2 mit Knossi, den ich zwar vorher ein bisschen kannte, aber ich das Gefühl hatte, da der Knossi 7 Tage auf so einer einsamen Insel weitgehend, das hat ganz viele schöne Momente mit sich gebracht, für die ich sehr dankbar war. Und da hatte ich halt wirklich viel Freude mit dem Hugo und habe mich sehr drauf gefreut. Ja, wenigstens noch so bis Tag 10 habe ich gedacht, diese Reise weiterzugehen, weil jetzt, glaube ich, kommt da nichts mehr. Also ich glaube, keiner dieser Charaktere, die da jetzt noch drin sind, wird noch irgendeine Form von Entwicklung dort
Ja,
erfahren.
ich fürchte auch, dass es jetzt sehr langweilig werden könnte. Aber das habe ich immer, weißt du, was es war halt, ehrlich gesagt. Ich hatte das dieses Mal schon sehr früh und dann ist auch noch vieles Interessantes passiert. Aber es sind ja, also Stand, wo ich jetzt bin, kommen jetzt noch 6 Tage. Und die sind eigentlich, also ich sage immer, wenn das Wetter jetzt nicht noch richtig scheiße wird,
Ja,
dann
das
passiert da
sollte
nicht
echt
mehr viel.
passieren langsam. Das sollte echt bitte passieren. Aber nochmal so, nochmal großes Meta-Thema. Ich habe ja bei den, ich glaube bei den zwei vorherigen Seven vs. Wild-Folgen, die wir mal aufgenommen haben, die wir ja zur Staffel 3 aufgenommen haben, ich glaube es waren zwei Folgen zur Staffel 3, habe ich ja immer mal wieder die andere Survival-Serie Alone angesprochen. Ich habe auch gesagt, könnt ihr gerne mal reingucken. Ich glaube, das habe ich damals nicht erwähnt, aber ich glaube, die erste Staffel von Alone, die hatte, glaube ich, sogar den gleichen Standort wie die dritte Seven vs. Wild Staffel. diese kanadische Insel da bei den First Nations. Und da wird auch immer mal wieder deutlich, okay, der Fritz Meinecke, der hat halt Alone geguckt und hat sich das dann abgekupfert. Und dann habe ich aber immer mal wieder diese eine Staffel empfohlen, wo die am Great Slave Sea in Kanada sind. Und das ist nämlich so eine richtig krasse Winterstaffel. Und da habe ich das Gefühl, das ist jetzt so die Antwort an die legendäre Great Slave Sea Staffel von Alone. Mhm. Wo ich auch immer wieder sage, die ist, glaube ich, auch auf Netflix. Wenn man nur eine Staffel von Alone guckt, dann guckt die Great Slave Sea Staffel an, wo es darum geht, dass die Leute 100 Tage dort verbringen. Und das habe ich damals, glaube ich, auch im Podcast gesagt. Die bringen da noch nicht mal irgendwelche Kamerasachen von den ersten 7 Tagen weiter, weil die da sagen, ja, die ersten 7 Tage, das ist so Pillepalle, was da passiert. Den Leuten geht's gut. Die bauen da eh nur so ein bisschen Shelter und so weiter. Drauf geschissen. Wir fangen erst an so richtig mit Videomaterial, wenn es interessant wird. Und ja, das wird dann halt auch teilweise richtig schlimm, weil die dann so Richtung kälteste Zeit des Jahres halt auch gehen, je länger das geht. Und die haben schon relativ früh richtig schlimm Wintereinbruch und richtig schlimm im Sinne von, die sind im arktischen Kreis. Ne? Also das ist eine ganz andere Situation und da müssen die auch jagen, richtig viel. Da gibt es dann diese legendäre Szene, wo dann jemand einfach so ein, nee, wenig spoilern, aber wo sich jemand wirklich im Hand-to-Hand-Combat gegen ein ausgewachsenes, großes Tier begibt. Also, das ist eine ganz andere Welt als das Business 7 vs. Wild.
Ja.
Ganz andere Welt. Aber, worauf ich hinaus will, ja, das Fastenturm für Leverkusen. Ja, das zeigt aber, wo es noch spannend werden könnte. Ja, das Thema Jagen, dann halt auch mal so ein bisschen teilhaben an, also auch diesen moralischen Problem, die das mit sich bringt. Wirklich mal mit richtig Schnee konfrontiert sein. Diese ganzen Probleme, wenn du dich dann einseitig ernährst, wenn du wieder dich ernähren musst. Ja? Du kannst ja 14 Tage sogar noch relativ problemlos überstehen. Aber so ein Running Gag bei Alone ist, dass einige Teilnehmer in jeder Staffel ausscheiden, weil die ausscheiden. Haha. Oder weil die Verstopfung bekommen. Weil die Diät, die die dort in der Wildnis für sich haben, halt nicht hinhaut. Mhm. Du kannst dann Alone auch wirklich nur weit schaffen, wenn du es schaffst, so eine abgestimmte Diät für dich zu finden, dass du fettige Sachen, aber auch Sachen mit Ballaststoffen und so weiter isst. Weil wenn du das nicht hinkriegst, dann scheidest du aus, weil dafür ist Alone halt einfach zu krass. Und hier denke ich mir, naja, die haben dort eine Tafel Schokolade und Erdnüsse und so weiter.
Ja, das ist halt nicht. Das
ist ja alles ein bisschen trollig.
Es ist halt nicht vergleichbar.
Ja, richtig. Das finde ich aber auch nicht so schlimm. Ich will jetzt gar nicht da abhaten, aber.
Es ist ein anderes Konzept. Da geht es halt eher darum, naja, so ein bisschen mehr Spaß an der Sache, glaube ich.
Ja, genau.
Das ist nicht so ernsthaft. Aber denkst du, es ist ja jetzt so, Fritz Meinecke ist ja. nicht dabei, aber er ist ja dabei.
Ja.
Ich hasse das immer, wenn Fritz Meinecke auftaucht. Und dann also ich finde es okay, ist halt seine Sendung, der kann ja machen, was er will, aber ich finde es immer albern, wenn er dann halt diese Kassetten da versteckt und dann wieder wie so Klassenfahrt oder wie so Nachtwanderung. Die Kandidaten sind 500 Meter jetzt nur noch von uns entfernt. Ah, die dürfen uns nicht hören. Ich denke, ja, no, so what? Also, was passiert denn dann? Nix.
Sportlicher Abbruch der ganzen Staffel.
Ja, die haben den gesehen. Müssen alle nochmal von vorne anfangen, oder was? Das ist so dumm irgendwie, das ganze Ding. Und man merkt halt schon, der will natürlich auch zu sehen sein. Das ist halt seine Sendung. Denkst du, der Fritz Meinecke macht noch mal sowas wie Alone? Dann doch noch mal.
Ich weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, ob der vielleicht sowas sogar macht. Mir wurde immer mal irgendwas angeboten auf irgendeinem so Bezahlsender, aber frage mich jetzt aber nicht, welchen.
Also ich weiß, dass der
hat er auch noch eine Sendung.
So eine Wüstendurchquerung mal gemacht hat.
Ja, genau.
Irgendwie. Also der macht schon noch Sachen, wo ich denke, das ist schon noch ein bisschen krasser als Seven vs. Wild. Aber ich stelle die Frage anders. Denkst du, der baut Seven vs. Wild nochmal ein bisschen um in den nächsten Ach so. Staffeln? Oder behält er so dieses drollige Survival-Thema bei? Ich finde ja, das ist jetzt schon härter geworden.
Ja.
Deutlich.
Ich denke da ganz oft drüber nach. Die sagen ja in jeder Staffel, dass es die härteste Staffel ist. Das ist ja so ein Reflex einfach. Ich würde schon sagen, dass die erste Staffel jetzt auch rückwirkend betrachtet halt wirklich eher wie so ein Zelturlaub war. Die hatten ja wirklich alles, was sie brauchten. Bis auf halt der Fabio, der sich bewusst dagegen entschieden hat, die Sachen mitzunehmen. Und der ja dann auch wirklich gelitten hat.
Ja.
Der hat es ja dann auch so kalt und ist deswegen ausgeschieden. Aber ich denke dann auch oft an die zweite Staffel, die immer so ein bisschen runtergespielt wird. Und denke aber, man darf das nicht unterschätzen, wie scheiße die das dort hatten. Ne? Und jetzt reden die schon wieder alle so wie, oh ja, so eine schöne Tropenstaffel, warum nicht? Aber ich glaube, die haben am meisten immer noch abgefuckter diese ganzen Umstände gehabt, im Sinne von diese ganzen kleinen Fliegen, die immer abgefuckt haben, über die sich dann teilweise mit Schlamm eingerieben haben. Es hatte dann unheimlich viel geregnet. Es gab ja praktisch keine komplett schönen Tage. Dann hatten die auch mal wirklich mehrere Tage am Stück nur beschissenes Wetter. Ich glaube schon, dass Kälte ist immer noch das Schlimmste. Und das haben die ja mehr als genug jetzt. Aber ich glaube, die sind jetzt seit ein paar Tagen in dieser vierten Staffel auf einem Level, wo die nicht mehr so richtig leiden. Und da habe ich so ein bisschen Angst. Die blenden ja immer mal die Temperatur ein. Und es ist jetzt auch oft so angenehm einfach. Also 6 Grad.
Mhm.
Ja, und denke ich mir, was ist denn da jetzt noch so das Problem? Weil dann hast du jetzt die Zustände wie in anderen Staffeln, wenn es so okay war. Aber die sind ja dann auch noch als Team und können sich da reinteilen. Das nimmt doch ein bisschen sehr viel diesen Spannungsfaktor raus. Also ich hätte schon gerne deswegen wirklich nochmal, dass irgendwas das ein bisschen aufmischt.
Also ich mochte ja immer in den anderen Staffeln auch dieses isoliert sein. Jeder ist halt alleine und so. Das war ja in Staffel 3 dann auch schon nicht mehr so drin. Ja, und jetzt hast du es ja gar nicht mehr. Jetzt sind die ja da halt. Ja, wie du schon sagst, mal gucken. Also das ist dann, das war... eiert sich dann so ein bisschen irgendwie.
Ja.
Aber vielleicht wird's ja noch richtig scheiße.
Wir haben ja schon immer mal so Orakel, ne? Hatten wir ja vorher schon mal das Thema, wie man das Format jetzt wieder ändern könnte. Und es scheint ja eh der Anspruch von Fritz zu sein, keine Staffel wie irgendeine vorherige Staffel zu machen. Ich glaube, bei Alone ist das auch schon so gewesen. Also es gab zum Beispiel auch mal eine Alone-Team-Staffel, weiß ich noch. Also ist auch nicht so originär die Idee von Fritz. Dann, dass das Wetter immer extremer wurde durch die Location, das hatten die dann auch schon mit drin. Es gab dann auch zum Beispiel mal eine Staffel, wo nur Leute drin waren, die schon mal dabei waren, auch so All-Star-mäßig. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass dann vielleicht, man muss ja eigentlich nur gucken, was hat Alone schon gemacht. Also jetzt auch ein bisschen fies, weil es geht jetzt bei Seven vs. Wild auch doch weiter weg von Alone über weite Strecken. Und ich glaube, die hatten auch nie eine Staffel, wo so viele Leute auf einem Haufen waren. Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, wieder mehr Leute reinstecken. Ich glaube, Staffel 3 war in der Hinsicht ganz cool, dass du einfach so viele Leute hattest und auch genug Zeit gab, dich mit allen Leuten zu beschäftigen. Ich habe tatsächlich alle Leute noch gut in Erinnerung. Und von allen Staffeln aber übrigens. Am unspektakulärsten waren leider wirklich die zwei Frauen in Staffel 2.
Ja.
Und um das halt auch nochmal auf die aktuelle Staffel zu beziehen, die Frauen performen ja ganz gut, die machen das ordentlich. Ich mag auch die Julia Putix echt gerne. Die ist da souverän. Ja, die zieht durch. So, und jetzt kommen jetzt meine Wild Guesses. Einmal vielleicht meine All-Female-Staffel, um die erste Staffel auszugleichen, die halt nur so eine Sausage-Party war. Dann halt aber vielleicht auch mehr mit zu Teams. Oder so eine All-Star-Staffel. Aber ich glaube, eine All-Star-Staffel wäre für Staffel 5 noch zu früh.
Oder eine Staffel All-Stars versus Loser. Dass so die Besten, die so am besten performt haben, das kann man ja per Community Voting abstimmen. Und dann die halt alle, die abgebrochen haben, die früher rausgeflogen sind.
Dann
Und dann
ist der
so.
arme Stefan in der Loser-Staffel.
Stefan und die beiden Frauen aus Staffel 2. Und, ja, wo ist Fritz Meinecke dann, ist die Frage.
Ja, der
Der
wechselt
wird.
zwischen den Teams.
Der läuft immer hin und her und verteilt Briefe.
Ja. Ah, das ist schwierig. Ich fand ja auch in der ersten Staffel das so lustig, als der eine Junge den Baum auf den Kopf bekam.
Das ist
Aber
der
danach hat.
Typ, der, finde ich, das Format gemacht hat. Wenn
Ja.
dem das nicht passiert wäre, ich glaube, dann würden wir heute nicht mehr über Sam vs. Wild
Ja, ich
sprechen.
wollte noch gerade sagen, der hat ja danach aber dann auch wirklich das noch gut durchgezogen.
Genau.
Ich weiß noch, ich habe mal hier im Podcast auch so ein bisschen, ja, ein bisschen schelmisch darüber meine Witze gemacht. Und da hatte ich aber zu dem damaligen Zeitpunkt nicht diese Sonderfolge von ihm geguckt. Die war ja damals noch Teil der normalen Staffel. Das hatte ich aber damals einfach noch nicht gesehen. Und als ich dann aber gesehen habe, dass der das einfach noch bis zum Schluss durchgezogen hatte, dachte ich, na, okay, Hut ab. Also, da war wirklich dann ja wieder gut dabei, aber dieser Einstieg war schon legendär blöde. Naja.
Aber das Geile ist halt, ich habe das ja damals geguckt und habe dann gedacht, das ist ja krass, da kann ja wirklich was passieren. Das ist heftig. Und ich finde, das hat sich halt immer so übertragen. Man hat das immer so im Hinterkopf. Es könnte ja doch wirklich noch mal was Schlimmes passieren. Und es war jetzt ja die erste Staffel, wo sie mal Code Red gedrückt haben, wo ich
Ja,
immer wissen
stimmt.
wollte, was passiert eigentlich, wenn mal Code Red gedrückt wird. Jetzt ist es genauso scheiße organisiert wie Code Yellow. Ich
Ja.
hatte nicht das Gefühl, dass die da
Vor
schneller vor
allem,
Ort waren.
weil der Typ, der Hugo, muss durch den Fluss noch mitten in der Nacht laufen. Du dachtest, seid ihr bescheuert?
Das ist so dumm. Ich raff es nicht. Code Yellow kommt immer der Hubschrauber. Und dann hast du da einen Typ, der keine Luft mehr kriegt, der verstirbt und der muss noch durch den Fluss zum Auto laufen und wird dann mit dem Auto da weggefahren. Also irgendwas passt da überhaupt nicht zusammen.
Also ich frage mich auch, also Fritz Meinecke, der bauscht das ja vielleicht auch manchmal ein bisschen auf. Es hieß ja auch, ja, diese Aktion mit den Briefkästen, das dauert jeden Tag 5 Stunden.
Ja.
Ja, aber ganz ehrlich, ihr habt da so ein Camp,
Die
so
haben
ein
da,
Trainercamp,
die haben ja
wahrscheinlich.
offensichtlich einen Typ, der eine Drohne bedienen kann. Dann
Ja,
macht doch die scheiß Koffer an die Drohnen.
die Koffer liegen ja schon da.
Ja, ist das so?
Die
Ja, aber ja,
Koffer.
oder dann halt die Briefe.
Ja.
Setzt das mit der Drohne da ab und fertig.
Ja, genau. Oder Fritz Meinecke verzichtet halt einfach auf die Screentime und
Nein.
schickt halt jemand von diesem Containercamp hin, der da wahrscheinlich fußläufig eine halbe Stunde entfernt eh in so einem Container sitzt. Da geht der halt jeden Tag da fix runter und wieder hoch. Da ist der eine Stunde unterwegs, vielleicht sogar schneller, weil er ja was gegessen hat. So what? Ne, also, aber Fritz
Ja,
Meinecke will halt Teil von der Geschichte
es
sein.
ist ja eh, also bei den anderen Staffeln, ne, da warst du ja zumindest, dass die halt isoliert sein sollten, dass das ja ein Teil dessen war. Das
Ja.
ist ja jetzt sowieso nicht mehr. Die sind ja eh, die sind ja nicht alleine, sondern die sind ja zu siebt da halt die ganze Zeit. Also ist dann auch egal, ob dann noch mal einmal einer am Tag da ist und sagt, hallo,
Ja,
hier.
generell, dass die immer mal Leute treffen.
Oder die hätten auch
Das.
einfach die ganzen Funksprüche zumindest. Na gut, die müssen ja auch SD-Karten austauschen und so weiter und so fort. Aber die Funksprüche hätten sie auch so da schon in eine Kiste hinstellen können. Und sagen, guck
Ja.
da halt nur jeden zweiten Tag, dürft ihr da nur was rausnehmen.
Ja, genau. Na, wie in Staffel 2 und 1 ja auch
Ja.
schon, dass die da einfach diese Säckchen hatten mit so einem Siegel und dann musst du halt filmen, dass du das Siegel da vor der Kamera an dem Tag wirklich erst öffnest. Also, es ist ja wirklich diese Selbstinszenierung. Ist ja auch
Ja.
okay, ist ja auch dem Fritz gegönnt. Aber man braucht halt wirklich diese Mission. Das ist leider schon wichtig. Ich denke mir dann nochmal, wie unspektakulär das eigentlich ist, weil ich denke dann so ähnlich wie die Landschaft dort vor Ort ist. Also, so dieses Verhältnis Fluss zu Feld zu Wald. Das ist gar nicht so weit weg von meiner Heimat, so im Erzgebirge. Das sieht natürlich anders aus von der Vegetation und so weiter und ja, ein paar andere Faktoren. Aber ich denke mir dann immer, ja, ganz ehrlich, 500 Meter Luftlinie, ja, die haben nicht so viel gefressen und es geht bergauf. Es ist eigentlich nicht so spektakulär. Das wird dadurch spektakulär, dass der dämliche Hugo da über einen Fluss an irgendeinem Felsen noch drüber will und dann auf so einem Stein festsitzt und sich dann spektakulär dabei filmt, wie er ruft: Fuck, fuck, fuck. Das macht's witzig. Aber eigentlich ist es nicht schwer, diese Koffer zu finden. Aber wenn das nicht wäre, ne? Also wenn nicht dieser Inhalt dieser Koffer wäre. Und ich glaube, das wäre nochmal eine coole Challenge, irgendwie für Fritz Meinecke, irgendwie was in das Format reinzubringen, was so eine Spannung nochmal macht, was hab auch so eine, ja, was auch nicht, was so eine Beschäftigung den Leuten auch gibt, was irgendwie anders funktioniert. Wir haben ja schon bei Staffel 3 gesagt, die brauchen diese Tageschallenges wieder. Und das geht ja jetzt wieder so in die Richtung und das ist ja auch, hat auch funktioniert. Und vielleicht müsste man wieder mehr auch in Richtung, es gibt einen Sieger oder sowas machen oder es gibt so eine Liste, die abgehakt wird, aber dass das vielleicht mehr Sinn macht, was die dafür machen müssen. Dass dann zum Beispiel das ist wie, ihr müsst ein Shelter bauen, was diese und jene Kriterien erfüllt. Ihr müsst mal erfolgreich gejagt haben, ihr müsst mal und so weiter ein Feuer gemacht haben. Ja, ist ja klar, aber wenn ihr.
Ansonsten gilt das als ihr seid gestorben.
Genau. Und dann könnt ihr ja trotzdem die Tage durchmachen, aber dann wird es am Ende noch abgefragt und irgendwie sowas, ne? Dass die Leute alle auch gezwungen sind, sich nochmal ein bisschen Mühe zu geben. Ja, dass die auch immer was zu tun haben halt. Und ich sage ja auch immer wieder, ich hätte gar kein Problem damit, wenn du den Leuten einfach was zu fressen gibst. Also wenigstens ein bisschen was. Oder sagen wir mal, du machst 2 Wochen lang und ab der zweiten Woche gibt es pauschal einfach Möglichkeiten, an was zu essen zu kommen für Content. Und dann hast du die erste Woche auch so ein bisschen den Spaß daraus, dass es denen so scheiße geht und die trotzdem ihren Scheiß auf die Reihe bekommen müssen. Und in der zweiten Woche, sagen wir mal, es wären dann vielleicht auch ein paar Leute schon rausgeschmissen, die erste Woche aufgrund dieser Kriterien nicht erfüllt haben. Und dann in der zweiten Woche, da können theoretisch noch alle dabei sein, es kann sein, es sind nur noch 3 dabei. Irgendwelche anderen Ausschlusskriterien halt noch reinbringen.
Ja.
Und dann kriegen die halt vielleicht wirklich was zu fressen und kriegen dann halt aber nochmal andere Aufgaben, auch von einer anderen Qualität, von einer anderen Härte. Ich fand es zum Beispiel ganz drollig in Staffel 1, dass die ein Floß bauen mussten. Das war irgendwie ganz cool. So rückwirkend betrachtet, solche Aufgaben, das fehlt mir halt. So ein Floß, wo die dann auch wirklich auf dem Wasser wo rumfahren müssen. Irgendwas in der Größenordnung. Naja, keine Ahnung. Ist ja nicht meine Aufgabe, das Format mitzuentwickeln, aber ich habe halt jetzt erstmal Skepsis, was die restlichen Tage hier bei der Staffel anbelangt. Und überlege halt, ne? Also ich glaube, Teams in der Größenordnung wie jetzt nicht nochmal. Aber ich bleibe auch noch bei einem anderen Punkt, den wir schon mal besprochen haben. Ich fände es cool, wenn die sich erstmal alle verstreuen und dann aber gegenseitig finden dürfen. Ja, das ist ja das, was ich mir immer gewünscht hatte. Und dann können die dann dadurch sich eine große Gruppe oder ein Dorf aufbauen.
Ja, das hätte mir auch gut gefallen. Das können sie ja noch mal machen.
Und dann in 20 Jahren gibt es dann
Dann kriegen
die
die Pfeil und
All-Star.
Bogen, gehen nachts jagen und erschießen sich aus Versehen gegenseitig.
Ja. Dann ist Knossi in so einer Hirschschlinge drin. Weil er so ein Hundeleckerli essen wollte.
Dave, ich weiß nicht,
Ja.
ob du das mitgekriegt hast. Das neue Projekt von Knossi, Knossalla
Ja, irgendwas mit dem Boot wo rumfahren, oder?
Knossmann, der will mit ein paar Influencern zusammen mit zwei Booten ein Katamaranrennen über den Atlantik machen.
Ein Rennen sogar.
Also, wie ich
Uiuiui.
verstanden habe, ja. Dass die halt zusammen mit zwei Booten losfahren. Auch ohne dann, also. irgendwann ohne Hilfe, ne? Also so wie es halt dann ist, dass du halt dann nur noch, also da fährt kein Rettungsboot oder so noch mit, sondern die sind dann wirklich alleine auf dem Atlantik. Und dann halt, ja, wer zuerst ankommt.
Uiuiui.
Das ist schon was, oder?
Das ist schon was.
Knossi ist uns da was voraus.
Sind die alle auf demselben Boot dann, er und die Influencer, oder machen er und die Influencer gegeneinander dieses Rennen?
Er ist ja auch ein Influencer. Also
ja, nee, ich meine nur, ist das so, dass es ein Katamaranrennen ist, was so schon existiert, und er und eine Gruppe von Influencern macht ein deutsches Influencer-Team?
Zwei, also das sind alles keine Profis, die da mitfahren.
Mhm.
Also zwei, zwei Influencer-Teams treten gegeneinander an.
Ach so, also zwei Katamarane und Atlantik, hast du gesagt.
Ja.
Wie lange ist man da unterwegs? Oh, vielleicht 2 Wochen?
Ich glaube, es ist irgendwie sowas wie 2 Wochen sind die unterwegs.
Ah, das klingt eigentlich schon ganz cool.
Ich hab da Bock drauf. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken.
Ja, das muss ich wirklich sagen. Also, Knossi ist nicht so, dass ich das jetzt regelmäßig immer alles angucke. Aber ich kann mir alles angucken von ihm. Und merkt dann halt auch immer, das macht mir auch immer Spaß. Also, jetzt vielleicht nicht unbedingt seine Sendung fürs Fernsehen, aber das, wo er so frei von der Leber weg irgendwas macht. Ich habe mir neulich mal ein Video angeguckt, Knossi lässt seine Sportkarten graden. Und das hat Spaß gemacht. Das ist sogar ein Thema, was mich interessiert. Und der schafft es halt wirklich, jedes so Bummelthema halt aber auch geil zu präsentieren. Der hat da halt richtig Feuer, der hat Bock für dieses ganze Sportkarten-Sammel- und Graden-System und geht dann halt wirklich in so eine Grading-Firma. Und ich glaube, der kann dir jeden Scheiß halt verkaufen, einfach nur, weil er da mit so Herzblut dran ist.
Mhm.
Und da gibt es schon einige Leute, auch gerade durch das Seven vs. Wild-Format nochmal jetzt so ein, ich glaube zum Beispiel Papa Platte, ne? Also da denke ich auch, das klappt gut. Ja, also das finde ich schon dann auch, da bin ich auch dankbar, wenn ich dann mal so Leute nochmal finde. Da wollte ich auch nur nochmal sagen, das hatte ich ja damals gecallt bei Papa Platte, dass der bei Joko und Klaas in den Dunstkreis mit aufgenommen werden wird.
Mhm.
Und das ist ja jetzt durch das Duell um die Welt passiert. Und auch da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Was hab er
da
ich gesehen, gemacht hat. Ja.
Und ich fand, das war halt auch ein sehr guter Auftritt von ihm. Also mir geht es gar nicht drum, was er da gemacht hat, um den Länderpunkt zu gewinnen, sondern so wie er da am Start war. Was halt blöd war, jetzt fällt mir das gerade wieder ein, dass die ja da mein Bild geklaut haben. Dieses Schrödingers Nian-Cat hatte der ja auf seinem Pullover drauf. Ich habe da echt aber auch erstmal ein paar Sekunden Übertragungsleistung gebraucht, weil ich in meinem Gehirn hat es nicht zusammengepasst. Hey, der hat doch mein Bild auf seinem Pullover. Papa Platte hat mein Bild auf seinem Pullover. Hey, Moment, mich hat aber niemand gefragt. Aber drauf geschissen. Aber ich fand halt, es war so ein guter Auftritt, dass der sich dadurch bestimmt jetzt auch qualifiziert hat für noch ganz viele große Aufgaben. Ich denke schon, dass so Leute wie der und Knossi in den nächsten Jahren auch ganz viel mit definieren, wie so unser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fernsehen sein wird.
Mhm.
Ja, und vielleicht hat er ja auch nochmal Bock. Ich denke, der hat ja auch sehr von dieser Erfahrung damals profitiert in Kanada. Vielleicht ist das einfach das Ding, was die Deutschen die nächsten 10, 20 Jahre dann der Quizshow vielleicht sogar mal vorziehen. Jegliche Form von Survival.
Warten wir es ab.
Mhm. Wie der Harro Föhlgrabe, das ja schon jahrzehntelang vorausgesehen hat.
Aber der darf nicht mitmachen bei Seven vs. Wild.
Denkst du?
Ja, vielleicht irgendwann mal.
Also das fände ich, das wäre nochmal krass. Ich glaube, wir haben ja auch schon mal Leute genannt, die wir uns da wünschen. Fällt mir gerade so ein. Harro Föhlgrabe, warum denn eigentlich nicht? Der hat ja schon dieses, ich laufe an einer Linie quer durch Deutschland, was ihr ja zum Beispiel auch auf YouTube so gerne guckt.
Mhm.
Das hat er ja schon vor 1000 Jahren gemacht für Galileo. Das wäre mal eine Challenge für so eine Schatzsuche. Lauf auf einer Linie da von hier nach da, einen Kilometer. Und dann aber dort wirklich hier steil bergauf über den Fluss und so weiter.
Mhm.
Fritz, schreib mit. Nicht immer nur Alone angucken, auch mal bei uns ein bisschen abgucken.
Heute ist doch Wahl, US-Wahl.
Ja.
Ich will nur die Leute so ein bisschen hier kontextualisieren. Übrigens, Leverkusen liegt 0 zu 4 hinten gegen Liverpool. Krass, das
Oh.
ist echt.
Kriegst du nach einer Folge Seven vs. Wild, also ich gucke es ja auf Freevee, ne? Deswegen sind
Ja.
wir auch so cool aktuell. Kriegst du da auch immer die Doku von Bayer Leverkusen vorgeschlagen als nächstes?
Nee, tatsächlich nicht.
Ja, ich schon.
Ich habe die schon gesehen. Ich will mal gucken, wer es ich na wo hier, ich glaube hier aktueller Stand. Na, hier ist doch gar nichts. Es liegen noch keine Daten vor. 0 von
Ja.
538 Wahlleuten vergeben. Na,
Es
wann
kommt
geht
doch
denn das
erst
mal
heute
los?
Nacht irgendwann,
Ja,
sieht
ich
das doch
weiß
erst
nicht.
los.
Aber es ist jetzt, während wir das hier gerade besprechen, ist es ja schon Nacht. Ich glaube, ich werde das mal vielleicht heute Nacht noch so live. Ich hatte gehofft, dass man jetzt schon.
Ich denke mal so ab 6 Uhr können wir mit den ersten Hochrechnungen rechnen.
Ah, gut. Ah, gut. Ach, schade. Das wäre jetzt nochmal so schön hier
Und DFB
als
gewinnt, was
Abschluss.
sagst du?
Kamala Harris wird schon
Hab
gewinnen.
ich auch gesagt.
Na, wenn du das sagst, wird es ja dann noch wirklich passieren.
Ich bin wie dieser eine Typ, der dieser Wirtschafts.
Ja, Krake Paul.
Ja, genau.
Ja, wie der Wirtschaftstyp, der
Es
Habeck
gibt.
oder was? Oder wen
Nein.
meinst du?
Es gibt irgend so einen amerikanischen Wirtschaftsforscher, Wissenschaftler. Und der hat seit 1980 alle Wahlen korrekt vorhergesagt, außer Al Gore gegen George W. Bush.
Aber ganz ehrlich, ich habe auch alle Wahlen
Ja, darauf wollte ich ja
seit
hinaus.
in
Ich
den
ja auch.
90ern richtig vorhergesagt. Und ich weiß noch, wie ich damals diese erste Trump-Wahl richtig vorhergesagt habe. Und natürlich wollte ich nicht, dass Trump gewinnt. Aber mit so halbwegs Gespür für die Stimmung damals und wie das Land USA funktionierte, habe ich das halt so vorhergesagt. Was ich da für einen Shitstorm bekommen habe, weil ich halt angeblich ein Trump-Supporter bin. Naja, aber natürlich wird Trump nicht nochmal gewinnen. Ich finde es so albern, dass der überhaupt nochmal da ist. Ich denke, das ist ein krasser Verbrecher. Der ist da einfach wieder am Start. Was ist denn da los? Als würdest du hier diesen Typ vom goldenen Handschuh, als wäre der so völlig legitim jetzt beim Bundeskanzler mit
Ja.
am Start. Aber naja, USA, das ist eigentlich auch Quatsch. Das
Ein
ganze Land ist irgendwie auch Quatsch. Sag mal, Leipzig verliert gegen Celtic Glasgow. Was ist denn mit dem deutschen
Was?
Fußball? Osnabrück spielt ja, glaube ich, nicht in der Champions League dieses Jahr. Aber
Dieses Jahr
Dortmund hat
nicht, nee.
gewonnen. Dieses Jahr nicht, ja. Ich glaube, nächstes Jahr vielleicht dann
Ja.
wieder. Aber hier, Manchester City hat 1 zu 4 verloren. Ne? Das ist jetzt super interessant für alle Hörenden. So, nochmal ein paar Fußballergebnisse hinten an. Naja. So, Seven vs. Wild. Ich habe bestimmt noch ein paar Punkte, die ich vergessen habe.
Ja, wir machen noch mal am Ende der
Wir machen noch
Staffel.
mal am Ende wieder. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob die Malina wieder guckt. Die hat sich nicht einmal dazu
Die
geäußert. Die hat ja
guckt
mit
nur
uns
noch
mal eine
dieses mit
Folge
den
aufgenommen.
Pferden an.
Ja, Yellowstone. Wir müssen einfach behaupten, das ist so ein Spin-off. Ich gehe noch mal kurz alle Ergebnisse durch. Ich glaube, die restlichen, ich will ja auch nicht spoilern. Für die Leute, die das hier gerade live hören, unseren Podcast, will ich ja nicht spoilern, was dann vielleicht morgen in der Sportschau auf ARD noch kommt. Naja, gut. Ich glaube, ich gucke jetzt auch tatsächlich die Folge mit dem, wo Flying Uwe gekackt hat, noch fertig.
Cool.
Ich muss aber auch zum Abschluss noch sagen, weil ich merke auch schon, dass meine Stimme langsam wieder schlechter wird. Ich habe jetzt nämlich 2 Wochen lang extra, seit wir das letzte Mal gequatscht haben, tatsächlich in etwa. Hatte ich lange jetzt keine Stimme mehr. Habt ihr auch lange geschont. Ich habe schon lange nicht mehr so viel und laut am Stück gesprochen wie jetzt gerade, weil ich halt so aufgeregt bin, weil mein lieber Freund Hugi im Telefon drin ist. Und
Ja.
ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Aber ich finde es immer interessant bei Seven Versus, weil dass ich da nicht einschlafe. Oder wenig. Und ich gucke gerade so viele krasse Filme und Serien, also wie diese riesigen Produktionen. Ich kann nichts mehr gucken. Ich penne nur noch ein. Ich erzähle das oft.
Weil
ich
es weiß, nicht echt ist.
Ich penne nur noch ein, ja, weil es nicht echt ist.
Leben.
Und wenn die da aber ihren scheiß Hagebuttentee machen und wenn die immer wieder jammern, dass es kalt ist und wenn Flying Uwe scheißen geht, das fesselt mich. Da setze ich mich dann wirklich hier mit so einem Joghurt und Tasse Kaffee vor den Fernseher und gucke das wie so ein Trottel an und denke mir immer auch, ey, bist du bescheuert? Hier, ich schaff's nicht. Die dritte Folge von Peacemaker, was wirklich eine tolle Serie ist, ich schaff's nicht, die dritte Folge an der einen Stelle weiterzugucken. Ich habe viermal in Folge über die letzten Wochen an derselben Stelle immer wieder, bin ich immer wieder genau an derselben Stelle eingeschlafen, aber immer und immer wieder. Ich gucke diesen Dungeons & Dragons Film auf Netflix, der super cool ist, der macht mir übelst Spaß. Ich bleibe aber auch immer wieder an denselben Stellen hängen und penne ein. Ich schaff's nicht mehr. Selbst wenn das weit überhaupt kein Thema, weiß ich, wie viele Folgen das schon wieder sind, 11 oder so, zieh ich durch. Und die haben jetzt einen Henkel gebaut für einen Topf. Geil. Das finde ich total spannend. Irgendwas ist da. So mit echten Menschen. Es scheint schon was dran zu sein.
Tja. Ja, nun. Da möchte ich dich nicht weiter aufhalten. Du kannst mich ja nochmal anrufen, wenn du weißt, wer die Wahl gewonnen hat.
Hm? Schreib dir das dann per Brief demnächst. Da hast du es als Erster, die Info dran. Da kannst du es dann bei dir auf dem Dorf rumerzählen.
Wie findest du das, dass sowohl Klaas Häufer-Umlauf als auch Olli Schulz in den USA sind? Und beide sagen, das ist eigentlich Quatsch. Weil wir erfahren wir es ja auch nicht schneller, wer gewonnen hat, die Wahl.
Aber sind die wegen der Wahl...
So wie ich das verstehe, ja.
Ah, ist das... Ja, drauf geschissen. Ich weiß noch, wie spannend... Also, wir trifft jetzt schon mehr ab. Aber ich weiß noch, wie spannend das war, als... Jetzt muss ich gerade echt überlegen, Obama zum ersten oder zweiten Mal die Wahl gewonnen hatte. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und direkt eine Folge von South Park da rauskam. Irgendwie paar Stunden später oder so.
Das war, glaube ich, beim ersten Mal.
Und das war für mich sogar das Spannendste, weil ich wollte das sehen. Man konnte das ja dann immer auch alles auf South Park Studios gleich angucken. Da war ich ja noch relativ jung. Das ist ja auch schon eine ganze Weile her. Das ist ja jetzt, das sind 4 Amtszeiten. Also so roundabout 16 Jahre, sagen wir mal, ist das her. Und wie gespannt ich da war, weil ich diese South Park-Folge sehen wollte. Natürlich habe ich mich auch gefreut für Barack Obama, aber ich wollte auch wissen, wie schaffen die das in 2 Stunden eine South Park-Folge zu produzieren. Es hat geklappt. Aber ich freue mich natürlich auch über Klaas Häufer-Umlauf und Olli Schulz-Content. Morgen früh um 8. Es wird wahrscheinlich ähnlich legendär in die Geschichte eingehen.
South Park hat ja gesagt, die wollen das nicht mehr machen. Die wollen jetzt... Zu
Präsidenten...
Ja, also denen ist das langweilig geworden.
Ja,
und zu stressig. Auch. Deswegen wird es das dieses Jahr wohl nicht geben.
Ist auch richtig so. Das zieht sich auch zu viel. Ich habe auch schon jetzt ganz schön einen Rückstand bei South Park. Das ist eh schon alles so ein bisschen Arbeit geworden. Das alles zu verfolgen. Wir werden jetzt 4 Jahre lang eine sehr angenehm langweilige, kompetente Präsidentin haben.
Ja.
Da kommt vielleicht das Land wieder ein bisschen zur Ruhe. Das wünsche ich mir auch mal für Deutschland wieder, sowas wie so eine Angela Merkel. Das wünsche ich jedem Land. So eine langweilige, kompetente Staatsoberhäuptin.
Ja.
Wer könnte es bei uns nochmal machen, Hugi? Weil Angela Merkel, die macht nicht den Schuhmacher, die kommt nicht nochmal zurück.
Anne Will.
Okay.
Die ist so ein bisschen langweilig, oder?
Ja.
Ja, dann soll die das machen.
Perfekt. Na gut.
Na dann.
Ich schreibe das jetzt hier so rein, Anne Will, aber dann schreibe ich das vielleicht in die falsche Liste und dann lädt Fritz Meinecke die für die nächste Seven vs. Wild Staffel ein.
Naja, aber das wird ja bald dann Standard werden, dass man Seven vs. Wild gewinnen muss, um Bundeskanzlerin zu werden.
Ey, aber ohne Scheiß, das wäre gar nicht schlecht. Ich fände das so für die Street Credibility fände ich das schon sehr wichtig. Wir hatten das ja neulich auch mit Stefan Raab, dass das eigentlich ein perfekter Bundeskanzler wäre, weil er sich ja auf so vielen Feldern schon bewiesen hat. Und der hätte die Kompetenzen. Hat mir, glaube ich, auch gesagt, dass der Seven vs. Wild auch rocken würde wahrscheinlich.
Ja.
Und ja, warum nicht? Dass so auch das Land den Mensch kennenlernen kann. Na, also ich weiß ja auch gar nichts über Olaf Scholz. Keine Ahnung, wer der Typ ist. Und den einfach mal, also wie der da so in den Wald reinkackt. Oder irgendwie einen Hackebuttentee sich macht.
Ja. Ja, das ist das. Jetzt
noch ganz viele AfD-Wähler auf einmal wieder abholen und begeistern.
Ja, wir müssen aufpassen, sonst wird Fritz Meinecke noch Bundeskanzler.
Ja, das kann auch alles noch passieren. Oder Joey Kelly. Ich weiß nicht, ob wir in Deutschland so eine Regelung haben, dass man in Deutschland geboren werden muss für gewisse Ämter, aber Bundeskanzler ist ja eh nur so ein, Quatschamt. Das kann ja eh jeder machen wahrscheinlich.
Ich denke.
Was wollte ich da gerade noch... war gerade noch so ein ganz wichtiger Gedanke. Ah, jetzt gibt's ja nicht, jetzt ist das weg. Wird es vielleicht doch nicht so wichtig gewesen sein. Mhm. Joey Kelly, Bundeskanzler. Nee, ist egal. Ist egal.
Gut.
Ach so, nee, ich wollte nur sagen, ich finde das immer interessant, wie unpolitisch das Format ist, was ja sicherlich auch sehr bewusst ist. Und genau deswegen ist es wahrscheinlich auch so erfolgreich. Und ich glaube, dass das auch gut ist. Dass das überhaupt keine Aussagen zu irgendwas macht, was irgendwie triggern könnte in diesen typischen Vogue- und rechten Bubbles oder so.
Mhm.
Und ich glaube, das ist genau richtig, dass du da mal Deutschland wieder mit so einem Format komplett vorm Internet vereinst, wo ich auch weiß, dass auch viele Rechte das gucken und viele Linke das gucken und so weiter. Das hilft, glaube ich, viel mehr als so sehr gefärbte Formate, die dann die eine Hälfte der Gesellschaft eh nicht gucken wird.
Ja, Fritz Meinecke bringt die Menschen zusammen.
Genau, und nur so schaffst du wieder solche gesamtdeutschen Identifikationsfiguren und vielleicht ist ja dann Nova aus Staffel 2 diese Frauenperson für die Bundeskanzlerin, die wir gesucht haben.
Oh ja.
Oder die andere, aber ich glaube, da weiß niemand mehr den Namen. Ich glaube, wenn ich da jetzt bei Wikipedia gucke, da ist da nur so ein leeres Feld.
Nee, ich möchte Affe auf Bike und Anne, oder wie die hieß. Die beiden sollen zusammen Bundeskanzlerin werden von Deutschland.
Wer würde im direkten Duell gewinnen, wenn Affe auf Bike... Nee, es ist unfair, Mick. Also Affe auf Bike und ihre Freundin, Anna hieß die, glaube ich, versus die jetzt in der vierten Staffel, die beiden Frauen. Die so jeweils als Zweierteam.
Affe auf Bike und Anna, die würden das schon gewinnen.
Ja, also beziehungsweise besser durchziehen.
Ja.
Na gut.
Affe auf Bike übrigens dabei bei Knossi segelt um die Welt.
Ach so, okay. Ich hoffe, die ist nicht die einzige Frau auf dem Boot. Es geht meistens schief, sowas. Wo gibt's denn da mal so eine Liste? Ich möchte das jetzt eigentlich noch ganz gern irgendwo nochmal googeln.
Google, genau.
Knossi. Also kommt doch gleich als erstes Knossi Atlantik. Okay, ja, diese Creators segeln mit Knossi über den Atlantik. Da bin ich immer... Oh, hier steht's. Knossi, jetzt kommt's. Joey Kelly ist auch mit am Start. Ach,
natürlich.
So 4 Jahre, noch nie gehört. Willi Wey. Und Wey wie hier so dieses Eiweißpulver. Molke. Jody Calussi, noch nie gehört. Sophia Thiel? Gibt's noch? Das ist doch die ich immer angeguckt habe, die Fitness-YouTuberin, die dann mal so lange nicht am Start war. Kennst du die?
Vom Namen her, ja.
Das war, glaube ich, die erste Fitness-YouTuberin, wo ich so Übungen mitgemacht habe. Lange vor zum Beispiel Sascha Huber, Mark Eckers, irgendwie, keine Ahnung, Clemens Brock, TC, nie gehört. Ich glaube, auch viele von den Namen sind KI-generiert. Und dann Affe auf Bike, ja, die kenne ich. Und dann kommt hier noch direkt drunter Mega Zoff um Stefan bei Seven vs. Wild. Shelter brennt. Ja, wir haben es kapiert. Aber die werden jetzt, das sind ja jetzt 10 Leute und die werden dann wahrscheinlich auf 2 Fünfer-Teams verteilt.
Ja, irgendwie so.
Okay. Ja, aber ich habe nochmal geguckt, dann wäre auch auf jedem Boot wäre noch so eine Backup-Frau. Ich darf uns offiziell political correct nicht sagen, aber es ist eine, die aufpasst. Ja, das geht. Dann ist vielleicht Affe auf Bike mit Sophia Thiel auf dem Boot und Sophia Thiel ist sehr stark. Mhm. Also wenn dann ja irgendwie wie hieß der Typ, der die Affe auf Bike bekrabbelt hatte, gleich nochmal?
Ja.
Der halt auch der Naturtyp halt.
Andreas Kieling.
Andreas Kieling, wenn der da irgendwie mit einem Schnorchel da so auf halber Strecke dann versucht an Bord zu kommen, um es nochmal zu probieren, kann Sophia Thiel den dann, ich glaube, mit so einem Roundhouse-Kick. Das wird schon alles klappen. Ich gucke mir das an. Ich weiß ja nicht, wo man das dann sieht. Im Internet wahrscheinlich. Da gucke ich das an, okay?
Ja.
Dann reden wir da einmal drüber im Podcast.
Ja. Ich freue mich.
Dann machen wir das jetzt so.
Gut.
Und wann geht das? Das ist 2025 erst. Na, okay.
Das ist ja erst nächstes Jahr.
Das ist ja bescheuert. Kann ich ja in der Zwischenzeit nochmal in die Stefan, in das Stefan-Bubble rein. Nicht. Wie der da in der Folge noch erzählt, wie dumm die alle sind, dass die nicht die Holzscheide neben dem Feuerlager. Naja. So, Hugi, alte Laberbacke.
Lieber David, mach's gut. Viel Spaß.
Ich wünsch dir was.
Bei was auch immer. Und liebe Zuhörende, macht's gut, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche und vielleicht, wenn 2 Folgen pro Woche kommen, wie viele Folgen gibt's denn dieses Mal?
28?
Echt so viele? Nein.
Es waren ja immer 2 pro Tag.
Naja, aber
vielleicht wären es eher so 22.
Das waren doch letztes Jahr, waren das ja 16 Folgen.
Ja, das ging letztes Jahr dann ja auch schneller, der Schluss.
Und dann haben die ganze am Ende, haben die übelst drunter gerastet. Ich gucke noch ganz kurz. Es ist Wild, Staffel 4. Wie viele Folgen?
Bisher unbekannt. Keine
spezifischen Folgen. Die ersten 3 Staffeln bestanden noch aus jeweils 16 Folgen. Aber bei 16 Folgen wäre das ja in 5 Folgen vorbei. Das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Das kann nicht sein. Weil die sind ja jetzt erst bei der Hälfte der Tage. Aber genau das dachten wir bei Staffel 3 halt auch. Naja, gut.
Ja, vielleicht dann erfrieren die ja jetzt alle noch an Tag.
Es kann durchaus 10. sein, ja.
Übrigens. Übrigens, ne, wollte ich noch sagen. Als Code Red war, ne? Ja. Da wusste man ja nicht, was passiert. Und viele sagten, inklusive mir, Sandra, die hat bestimmt irgendwie was, weil die ja eine Nacht vorher fast erfroren wäre. Mhm. Aber ganz viele meinten auch, Joe Vogel ist beim Angeln gestürzt und hat seine Hand abgeschnitten. Und er hätte das vertraglich festlegen müssen, dass er, also weil in Livestreams hat man immer nur seinen Kopf gesehen. Und Leute waren der festen Überzeugung, der hat seine Hand abgeschnitten. Und hat sich vertraglich, musste er dann sagen, dass er sich seine Hand halt nicht zeigen darf nirgendwo.
Okay.
Aber das so war es nicht. Halt alles.
Das finde ich so schade jetzt. Ich will es nicht nochmal in die Länge ziehen, aber ich finde es so schade. Ich habe beim Gucken ganz viele dieser Fragen, die ich dir stellen wollte, was die Community dazu und dazu gesagt hat. 3 Sachen oder so sind mir jetzt eingefallen, aber das sind noch ganz viele, die mir jetzt nicht eingefallen sind. Das ist auch so, was wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, dass die Community parallel die Joe Vogel hat keine Hände mehr Theorie aufgestellt hat. Naja, das verpasst man da halt alles. Ja. Ich gucke auch noch diese Behind-the-Scenes-Videos bald an, da freue ich mich auch ein bisschen. Na gut, jetzt merke ich auch wirklich, dass mein Hals ganz doll wehtut.
Ja, schon dein Hals.
Ich wünsche euch was und wir finden raus, wann die Staffel vorbei ist und dann erfahrt ihr es von uns zuerst und dann bringen wir das zusammen mit der Info, wer Präsidentin geworden ist.
Dann freue ich mich schon drauf auf die Folge. Bis dann.
Tschüss.